Und dann lass uns einfach starten. Ich spreche schnell das Intro und dann geht's los. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Ich bin Tim und sitze hier heute mit Leo. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, lieber Leo.
Ja.
Wir planen das ja schon relativ lange.
Das stimmt,
ne? Ja. Ich glaube so seit 2021 oder so.
So lange schon?
Ich glaube schon. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, wer bist du, was machst du? Wo kommst du her?
Echt, seit 2021. Ich hätte jetzt irgendwie 22 oder zuletzt irgendwie März 2023 getippt, als wir uns auf der Tarona Whisky Messe in Erfurt gesehen haben. Aber
wir hatten es, glaube ich, vorher schon mal als Idee gehabt.
Wie die Zeit vergeht.
Ja.
Ja. Oh, jetzt kommen die Drinks auch.
Jetzt kommen sogar unsere Drinks hier.
Ja, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, während hier zwei Negroni kommen. Das sieht natürlich hervorragend aus.
Ja.
Ja, wir haben uns kennengelernt, ja, weil mein Vater und ich losgezogen sind im Jahr 2018. Offiziell war das sogar eigentlich im Jahr 2017, aber die Gründungsdokumente so der ganzen Story gehen zurück nach 2018. Ja, da haben wir uns entschieden, nach langer Vorbereitung und einigen intensiven Reisen in Deutschland und Schottland, dass wir hier diesen Schritt wagen wollen und eine Whiskybrennerei aufmachen wollen. Und so haben wir zusammengefunden, so ja, zwei Generationen, Vater und Sohn mit unterschiedlichen Expertisen, auch mit unterschiedlichen ja eigentlich Zielen letztendlich für das Projekt. Das spürt man dann auch manchmal erst später, aber ja, sind losgezogen, um diesen Traum zu verwirklichen, ne? Um diese Tradition zu beginnen. Ne? Also bei aller Kritik, die natürlich am Anfang kommt, muss man einfach auch offen sein und sagen, klar, der deutsche Whisky ist vielleicht noch in vielen Punkten nicht so weit, aber wenn man mal in die Zukunft schaut, in vielleicht 10 Jahren, dann gibt es auch sicherlich noch viel mehr Gründe, um irgendwie auf das stolz zu sein, was wir irgendwie mit unserer Brenntradition geschaffen haben. Ne? Und das muss man sich vor Augen führen. Und ja, mittlerweile sind tatsächlich schon ja, sechs Jahre offiziell rum, könnte man sagen. Ne? Also der IHK-Mann kam letzten Herbst und hat uns tatsächlich so eine IHK-Mitgliedschaftsurkunde für die ersten 5 Jahre überreicht.
Ja.
Und ich hätte es überhaupt nicht gecheckt, dass wir schon 5 Jahre am Start sind. Ne? Also heftig, wie schnell die Zeit vergeht.
Wahnsinn. Aber nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Du machst es mit deinem Vater?
Ja.
Was ja schon mal ein ziemlich geiler Move ist. Wie kamt ihr überhaupt zum Whisky? Also hast du irgendwie Angriffspunkte gehabt? Dein Papa, hat der schon lange Whisky getrunken? Wie war das?
Also das habe ich gerade eben überhaupt vergessen zu erwähnen. Also die Brennerei heißt Nikolai und Sohn.
Ja.
Whisky-Brennerei hat ihren Sitz in Erfurt. Wir sind hier gerade in Leipzig, wo ich auch lange gelebt habe, ne, und auch so dieses Pendelleben ganz gut kenne. Aber genau, die Grundidee kam eigentlich von meinem Vater, der eigentlich Bildhauer ist und Künstler und eigentlich immer schon sehr kreativer, ingenieurstechnisch besessener Geist war. Und meine ganze Jugend über und Kindheit auch an einem ja, verrückten Kunstprojekt und Wettbewerb nach dem anderen gearbeitet hat.
Mhm.
Und ja, hat da so seine eigene Strategie immer verfolgt, ne? Hat sich jetzt nicht so dem normalen Kunstmarkt unterworfen, war
ja.
Auch jetzt nicht so in Galeriehand, sondern hat eigentlich immer seinen eigenen Weg beschritten, der dann auch nicht so kommerziell erfolgreich war, also immer sehr eigenbrötlerisch, muss man auch sagen. Und im Jahr 2017, nachdem unser Großvater gestorben ist, hatte er eine Phase durch so ein kleines vorausgezahltes Erbe, wo er sich dann total heftig und intensiv mit irgendwie dem Whisky-Thema beschäftigt hat.
Ja.
Ne? Und ich habe das dann irgendwie beobachtet, dass er jetzt rumfährt durch ganz Deutschland und an einem Wochenende irgendwie 3000 Kilometer Strecke gefühlt zurücklegt, um von Sachsen nach Hamburg und dann irgendwie noch nach Hessen zu fahren, um sich Brennereien anzuschauen. Ne? Und das habe ich aufgesaugt, so wie ich als Kind ganz viele andere seiner Projekte und Visionen auch aufgesaugt habe.
Mhm.
Und ja, das Thema Whisky kam dann enorm in den Vordergrund, weil er sich dann gesagt hat, okay, krass, vielleicht ist das kein kein schlechter Move, das doch eh lieber eher zu machen als später. Weil wenn man irgendwie jetzt seine Whiskybrennerei gründet und dann bist du im Rentenalter, so war das eigentliche Ziel, ne, dann dann bist du vielleicht tot, bevor du deinen eigenen 10-jährigen Whisky getrunken hast.
Das wäre schade.
So kam das initial aus von ihm heraus. Und ich hatte von Anfang an eigentlich auch Vertrauen und war begeistert, was da sich für Chancen einer Unternehmung ergeben, was man da für eine Markenwelt aufbauen kann, und wusste, dass er natürlich so von der Nerdigkeit und von dieser Hartnäckigkeit, die man haben muss, um sich durch diese ganzen technischen Prozesse zu fressen, dass er da genau der richtige Mann ist, der uns auf der technischen Seite den geilsten Whisky ever zaubert. So. Und dann dachte ich mir, okay, let's do it. Und dann sind wir eingestiegen und haben dann zusammen angefangen, uns so dieses Wissen zu erarbeiten über die nächsten Jahre, ja.
Also alles quasi von der Pike auf neu gelernt. Was hast du vorher gemacht?
Oh, ich habe ausgiebig studiert in Leipzig, Anglistik und dann British Studies. Habe auch viel im Ausland gelebt, war in Großbritannien, Wales und davor mal in Frankreich. Habe auch mal in Israel gelebt für ein Jahr 2010, vor der Studienzeit noch. Alles sehr prägende Elemente und Phasen meines Lebens.
Ja, wann hast du in Leipzig angefangen?
2010. In Israel war ich 2008, muss korrigieren. Aber 2010 bin ich nach Leipzig gekommen. Damals sah die Stadt noch ganz anders aus.
Ja, ich bin 2011 nach Leipzig gekommen.
Geil.
Ja. Office-Studium.
Heftig. Ja. Aber war schön. Waren schöne Zeiten. Ich sage immer, jede Wohnung, die wir uns angeschaut haben in Leipzig, egal welche leer war, alle waren leer natürlich. Ja. Der Makler hat immer gesagt, ja, nimm die Wohnung doch, die ersten 2 Monate definitiv mietfrei. Hauptsache, du nimmst die Bude. Das war damals 2010 der Standard. Und ich kenne auch Geschichten von Leuten, die nochmal 5 Jahre eher hingezogen sind.
Ja.
Da ist es noch anders gewesen.
Ey, das war ja teilweise so, dass du keine Miete zahlen musstest, sondern nur Nebenkosten, damit die Dinger warm waren.
Ja.
Damit die halt die Häuser nicht ausgekühlt sind und irgendwie dann der Schimmel reingeht oder so.
Ja, da hat sich einiges geändert.
Lang ist es her.
Ja.
Und Anglistik ist witzig, habe ich auch studiert.
Ah ja, siehst du?
Ja, also zumindest im Nebenfach.
Ein Studium, mit dem man eigentlich nicht wirklich was anfangen kann.
Ich bin jetzt Lehrer.
Ja, okay, dann bist du quer eingestiegen. Habe ich mir auch gedacht, das wäre mein Notplan gewesen, wenn das nicht mit der Brennerei so gekommen wäre. Und ja, so bin ich echt super glücklich aus meiner Phase der Masterarbeit da reingeschlittert in diese Phase Businessplan, Brennerei aufbauen, die ganze Auseinandersetzung damit, und dann haben wir einfach gesagt, all in. Ja.
War dann quasi ohne Übergang auch für dich, dass du halt direkt mitmachen konntest?
Es war teilweise so, ich habe dann gesagt, okay, fuck it, die Masterarbeit ist auch eh nicht wichtig. So, ich habe die im Zug geschrieben auf dem Weg nach Erfurt, um dort irgendwie dann weiter am Businessplan mit meinem Vater zu arbeiten, so, und habe die dann relativ schnell, 3 Monate Masterarbeit habe ich damals gebraucht. Das ist schon kurz im Vergleich zu anderen. War auch gar nicht so schlecht, die Note übrigens. Aber ja, hab's durchgezogen und eigentlich den Fokus da schon voll auf dieses Brennerei-Thema gelegt, ja.
Okay. Und ihr seid dann quasi zusammen in die Planung gegangen, habt euch...
Ja.
Was waren da eure Einflüsse? Wie seid ihr da rangegangen?
Ah ja, wir haben Seminare gemacht, Prost. Ja, haben natürlich alle Brennanlagenhersteller in Deutschland, 5, 6 Stück, die es gibt, die haben wir besichtigt, haben uns da die verschiedenen Stile reingezogen, die verschiedenen Philosophien auch, von Kolonne über Potstill, über ich installiere noch einen Kotzer an meiner Anlage dran, weil der Schaum so krass ist, oder ich eher Bierbrände mache, oder die Rosenhut Obstbrandvereinigung, die mit ihren absoluten Spitzen Obstedelbränden wieder andere Herangehensweisen hat. Also haben ganz viel auch Produzenten besucht, waren in Italien bei dem Flaschenhersteller, haben ganz viele andere Brennereien besucht und da auch eigentlich immer uns zu erkennen gegeben. Ne?
Ja.
Und vielleicht wurde das auch nicht immer ernst genommen, ne, wenn da 2 Leute kommen und sagen, wir wollen eine Brennerei aufmachen. Ich hatte das in der Tat mittlerweile auch schon, dass mal Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich möchte mich mal umgucken, weil ich eine Brennerei aufmache.
Ja.
Aber die Gäste, die zu uns kommen, die neben machen nicht so viele Notizen, wie wir das damals gemacht haben. Deshalb weiß ich nicht, ob sie es schaffen, keine Ahnung, aber... Ja. Das A und O war natürlich einfach Fragen, analysieren, auch Fotos machen teilweise, natürlich nach Erlaubnis, ne, debattieren und dann auf den Autofahrten einfach wirklich stundenlang mit dem Vater einfach darüber reden. Das war eine richtig geile Phase, ne? Wenn man zum ersten Mal so checkt, oh krass, ja, das ist jetzt der Maischetank und der ist so groß und dann können die ja doppelt einmeischen, gehen dann in den Gärtank rein, so und so viele Tage, dann verschränkt sich das und irgendwie erschließt sich irgendwie so ein total komplexes System, also ein Tank- und vernetztes Rohrsystem, das erschließt sich dann irgendwie zu so einer Arbeitshierarchie.
Ja.
Und das war super spannend. Ne? Da hatte man natürlich noch gar keinen Plan von irgendwelchen bürokratischen Steuerthemen, Markenvertrieb, Brandbuilding, wie soll das aussehen?
Ja.
Das war alles völlig nebensächlich, ne? Aber man war voll in diesem Whisky-Sog drin. Und das auch dann nochmal, ist sehr spannend, das eigentlich dann zu übersetzen von einem schottischen Standard, den man ja auch kennt, den wir auch besucht haben, ne? auf ein deutsches Niveau runterzubrechen und dann auch auf unser Niveau wieder runterzubrechen, ist enorm schwierig gewesen, weil, ja, ob du jetzt 30.000 Liter Maische hast oder halt 1.000 oder einen Gärtank mit 3.000, das ist ein Riesenunterschied, ne?
Ja. Das glaube ich. Ich wollte gerade fragen, was ist denn das schottische Niveau? Also da geht es eher um die Größe auch. Was für eine Skala das ist im Endeffekt, wie viel produziert wird?
Ja.
Okay.
Also das sind die schieren ungreifbaren Literzahlen.
Ja.
10, 15 Millionen Liter im Jahr pro durchschnittliche Brennerei. Ne? Das sind die schier unvorstellbaren Durchmesser und Fassungsvermögen von den Brennblasen.
Ja.
Also wir haben Touren in der Brennerei. Da steht man mit den Leuten, wenn da jetzt 12 Leute im Kreis stehen, das ist wie, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwo in Lateinamerika vor so einem krassen Baum steht und alle würden sich so anfassen, ne? Und dann so, es ist einfach ein großer Kreis an Leuten, man erzählt da was und da ist das immer ganz gut, den Vergleich zu ziehen, zu sagen, so groß wie der Kreis hier ist, so groß ist eine Brennblase in Schottland.
Ja.
Ne? Also das ist ein Durchmesser von 4-5 Metern oder so. Ne? Und das ist eine von 16 Brennblasen, die in dieser einen Brennerei 24 Stunden am Tag gefühlt laufen. Ne?
Ja.
Und so kommen natürlich da Tausende von Liter pro Tag raus. Und das ist ein ganz anderes Niveau. Also klar.
Absolut.
Also hat seinen Platz in der Welt, aber das ist nicht das, was wahrscheinlich Whisky in Deutschland auszeichnet. Also.
Das glaube ich, definitiv. Da kommen wir später noch dazu, was Whisky in Deutschland auszeichnet. Die Frage habe ich nämlich letztens schon gestellt, war der Tim zu Gast, auch ein Tim von 16 States. Das ist der erste unabhängige Abfüller für deutschen Whisky.
Ah ja.
Nur Single Casks aus deutschen Brennereien. Da habe ich dann auch so gefragt, okay, was zeichnet denn deutschen Whisky aus? Aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Wie funktioniert das denn mit dem Brennrecht? Konntet ihr einfach loslegen? Ich habe gehört, in Thüringen ist es relativ einfach. Inzwischen wohl, weil im Endeffekt theoretisch jeder, der 3 Hektar Streuobstwiesen hat, kann so eine Verschlussbrennerei im Endeffekt eröffnen. Aber das habt ihr ja sicher nicht gemacht.
Nee, ich wollte mal Cheers sagen hier mit anstoßen.
Los.
Also das ist anders. Zufälligerweise, das hatte nichts mit der Gründung der Brennerei zu tun, hat sich ja das Branntwein-Monopolgesetz 2018 erneuert. Da ist ja ein neues Gesetz in Deutschland in Kraft getreten.
Ja.
Und dieser ganze Kram mit dem Brennrecht, der ist ja da überarbeitet worden. Also ich glaube, das gibt es schon auch noch. Und das hat natürlich mit landwirtschaftlichen Flächen und einer bestimmten Anzahl von Litern, die du dann weitestgehend unter keiner Kontrolle, unter keiner Zollaufsicht für dich in deinem Eigenverbrauch brennen kannst. Und früher war dann auch gegeben, dass die Monopolverwaltung dir den Alkohol abkauft. Also du musstest dich theoretisch nicht mal drum kümmern, ob du das Zeug vermarktest, sondern du konntest einfach sagen, ich mache hier meine Marille. Also korrigiert mich, falls es nicht korrekt ist, ne? Aber ich brenne meinen Teil, gebe den ab, es ist sicher, da wird es dann zu größeren Batches verarbeitet. Und nicht jeder Erzeuger war jetzt auch eine Marke, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und das wurde verändert und wir haben sowieso den Antrag als Verschlussbrennerei gestellt. Das ist eine zweite Kategorie, dass du halt deine Anlagen, alle alkoholführenden Leitungen, die zum ersten Mal Spirit nach dem Rohbrand deiner Maische führen, dass du die alle so verschließt. Das ist der sogenannte doppelte Verschluss oder Raumverschluss. Das heißt dann Rohre um Rohre, wenn man es elegant machen will. Oder halt einfach die ganze Potstill in den Raum stellen, wo du nicht rankommst. Ne? So macht St. Kilian zum Beispiel.
Genau.
So, das ist natürlich nicht sehr besucherfreundlich und war auch nicht das, was wir wollten.
Ja.
Aber dieses Prinzip, dass du den Verschluss, den dauerhaften Verschluss bis zur Feststellung der Menge und des Alkoholgehaltes, dass du den nachweist, ist die zweite Methode. Und dann sagt der Zoll natürlich, let's go. Wenn du das nachweisen kannst und alle Regularien erfüllst und die Zulassung dann bekommst als Schlussbrennerei, dann kannst du so lange produzieren, wie du möchtest und auch wann du möchtest. Ne?
Ah, okay.
Bei uns ist dann heute die ganz spezielle Schwierigkeit, dass wir nur eine einzige Brennblase haben. Deshalb war dieser ganze Verschlussmechanismus viel, viel schwieriger nachzuweisen oder ist auch noch schwieriger nachzuweisen. Also in den Feinbrandphasen sind das angemeldete Brände, die tagesaktuell vom Zoll betreut werden. Der Zoll kommt morgens, macht abends wieder zu. Okay. Auf der Rohbrandseite, da gibt es 3 Wegehähne, da haben wir die Herrschaft sozusagen und können jederzeit Rohbrände aus Maische herstellen, weil das über eine Alkoholzähluhr läuft.
Okay.
Von den Uhren gibt es nicht so viele und die sind schweineteuer, aber das ist so ein Weg. Ne? Der klassische Weg wäre, dass man 2 Brennblasen hat, aber dafür hatten wir das Kapital nicht am Anfang.
Ja, plant ihr das?
Die Erweiterung auf jeden Fall. Wäre natürlich schön, wenn das machbar ist und ist nicht unrealistisch in den nächsten Jahren, aber aktuell sind erstmal noch andere Themen des Unbaus dran, sage ich mal.
Aber diesen Alkoholzähler hattet ihr, glaube ich, damals irgendwie 2022 oder so gerade neu installiert.
Den hatten wir neu, ne? Ja, richtig. Ja,
ich glaube, da war ich da damals mit dem Whisky Jason auch zusammen.
Ja.
Und da haben wir uns das angesehen, da warst du ganz stolz, dass es gerade gezeigt.
Ja, es ist Wahnsinn. Neulich war auch wieder eine Abnahme. Ja, das ist wirklich eine Uhr aus den 70ern.
Okay.
Die ist von Siemens. Ich weiß nicht, vielleicht war das schon 1000-mal Thema im Podcast, keine Ahnung, aber... vielleicht für die technischen Nerds. Das ist eine Uhr, die ein Schöpfrad drin hat. Ne? Und auf der einen Seite oben fließt das ganze Destillat in dieses Schöpfrad. Und das Schöpfrad hat eine kleine Nut an der Seite.
Ja.
Und wenn ein Liter voll ist, ist das so vom Gewicht eingestellt, dass das Schöpfrad sich einmal dreht. Und da ist eine Nut, die exakt 1/600 abschöpft von jedem Liter, der durchläuft. Läuft unten in den Sammeltank, der 2 Liter Fassungsvermögen hat, denkt man erstmal, 2 Liter ist nicht viel, ne? Aber da es ja 1/600 ist, ist das ganz schön viel.
Ja.
Und dieser Querschnitt deiner Destillation, vom Vorlauf über den Mittellauf, Nachlauf, egal wie lange und scheiße du brennst sozusagen, ne? Das ist völlig egal, immer kommt 1/600 von allem, was sich dreht, da unten rein.
Ja.
Und dann kommt der Zoll alle paar Monate, macht den Kasten auf, der natürlich genauso wie die Anlage verblombt ist. Und kann dann die 2 Liter oder wenn es auch weniger ist, ne, kann die dann einfach vermessen, Alkoholgehalt feststellen, kann das mal 600 rechnen und weiß dann, du hast halt 1 Liter in dem Behältnis.
Ja.
Das sind, entspricht dann 600 Liter mit so und so viel Prozent, hast du dann destilliert.
Verrückt. Also wenn ihr ordentlich heizt und da ein bisschen was verdampft. Gut für euch.
Ja, das stimmt. Das muss natürlich offiziell immer bei 20 Grad Celsius rauslaufen. Dafür hat man ja auch überall die kleinen Temperaturmesser, weil Alkohol ja unterschiedliche Dichte hat und sich unterschiedlich verhält. Also wenn du jetzt einen Wodka aus dem Eisfach holst und den messen würdest mit einem ganz normal mit einer Spindel, die ja nicht temperaturgeeicht ist, dann würdest du ein völlig falsches Ergebnis bekommen. Da hat der vielleicht nicht 40%, sondern eine ganz andere Zahl.
Ja, steht ja immer auf den Spindeln drauf, glaube ich. Ne?
Bei wie viel oder du musst das dann in der Tabelle umrechnen, musst dann sagen, jetzt ist es halt nur 18 Grad, dann kannst du umrechnen.
Stimmt, so einen Spaß haben wir auch schon gemacht. Wir haben ja selber so ein kleines Fässchen liegen, wo wir uns von einer schottischen Insel mit 30 Liter Whisky besorgt hatten, das dann selber gereift haben, über 3 Jahre in einem 30 Liter Fass. Und dann haben wir das auch irgendwann ausgespindelt und waren total erstaunt, auch mit Umrechnen, weil da war es irgendwie nur 16 Grad oder so.
Ja, ja.
Und war dann total erstaunt, dass der über die 3 Jahre tatsächlich nur, ich glaube, 0,4 Volumenprozent Alkohol verloren hat.
Echt? Wo habt ihr das liegen?
In Leipzig-Gohlis lag es damals.
Ah ja.
Jetzt aktuell liegt es im, Südosten von Leipzig.
Da habt ihr ein Röhrchen reingemacht und rausgenommen oder geschüttelt vorher?
Nee, wir haben abgefüllt, vorher geschüttelt. Ja, okay. Wir haben es abgefüllt und haben dann tatsächlich aus einer fertigen Flasche das Ganze dann ausgespindelt. Haben wir dann so einen Zylinder gehabt, so einen Messzylinder. Ist halt der Vorteil, wenn man einen Chemielaboranten mit dabei hat bei dem ganzen Projekt, der kennt sich da aus mit dem ganzen Kram, der hat auch das ganze Equipment. Genau, und dann haben wir das ausgespindelt und dann
stark.
Das schon ganz
ich sag das bloß, witzig. Weil selbst das muss man erstmal lernen und erkennen, dass Alkohol sich auch unterschiedlich absetzt in einem Fass. Ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt, ich habe ein großes Fass da liegen und gehe da mit einem Messgerät gehe da rein mit einem Paar Ontern. Das ist zum Beispiel das Gerät, was wir haben. Das ist so ein digitales Messgerät. Das hat einen Rüssel dran, 25 Zentimeter. Wenn du einfach da ans Fass rein misst, dann ist es natürlich eigentlich gar nicht der realistische Wert, weil die Stoffe sich voneinander absetzen. Ne?
Ja. Also musst du vorher theoretisch immer wenigstens rumrühren.
Richtig.
Oder schüttelst du das Fass? Was habt ihr für Fassgrößen? Ich glaube, als ich das letzte Mal da war, da lagen schon relativ große Dinger rum.
Ja, gut, die ganz großen haben wir nicht. Ne? Also aktuell sind es, glaube ich, um die 30 Fässer im Fasslager, was natürlich jetzt keine große Menge ist. Ne? Aber das ist eigentlich alles von kleineren Kundenfässern, 64 Liter. Drunter versuchen wir das eigentlich zu vermeiden, weil unseres Erachtens, man kann kein ehrliches Versprechen auf eine langfristige Lagerung geben.
Ja.
In einem 30-Liter-Fass, da wirst du nicht in 12 Jahren noch Spaß mit haben, sage ich mal.
Musst du bei uns auch nach 3 Jahren raus.
Ja, also selbst bei 64 schafft man wahrscheinlich die 12 nicht, aber ist ein anderes Thema. Genau, also bis 225, größer als die klassische Barrique-Größe, haben wir noch nicht gemacht, aber wie gesagt,
das
wird auch
ordentlich.
Mal kommen, sage ich ja.
Ja.
Genau. Und das sind ja auch in der aktuellen Phase Testmessungen. Ne? Das sind jetzt Spaßmessungen für uns, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist in den letzten 2 Jahren knapp passiert in den Fässern. Ne? Wenn du natürlich abfüllst und in den Abfüllbottich gehst, dann liegt das sowieso nochmal und verwirbelt sich. Ne? Und dann wird das auch nicht am gleichen Tag abgefüllt. Und dann kann man in Ruhe messen.
Ja. Also, du hast gerade gesagt, okay, unter 64 Liter oder 60 Liter wollt ihr nicht gehen. Wie kamt ihr zu der Entscheidung? War das auch quasi Trial and Error? Habt ihr euch dann wieder woanders das abgeguckt? Habt ihr euch belesen? Wie kommt man zu solchen? Das sind ja schon Entschlüsse, die im Endeffekt ausmachen, wie euer Whisky dann im Endeffekt mal schmecken wird.
Ja gut, du bist ja letztendlich bei den Fassbauern und Küfern. Du bist dort vor Ort riechst du in die Fässer rein, in Bad Türkheim zum Beispiel, beim Eder oder irgendwie bei Krogemann, und da kriegst du natürlich auch ein Feedback und kriegst ein Gefühl. Du siehst natürlich auch am Ende bei anderen Abfüllungen, die vielleicht nicht so lang sind, dass das vielleicht auch Gründe sind, dass der Whisky noch gar nicht die Zeit hatte, so in die Tiefe zu gehen, weil es vielleicht auch aus kleinen Fässern stammte. Ne? Und so reimt man sich das über die Zeit einfach zusammen auch. Ne?
Ja. Du hast gerade Krogemann erwähnt. Gibt es den alten Krogemann überhaupt noch? Oder machen das jetzt irgendwie die Nachfolger?
Das weiß ich nicht. Als ich zum letzten Mal Kontakt hatte, war eine Dame am Apparat. Aber ich glaube, das ist die Tochter wahrscheinlich oder so. Es ist ein Familienbetrieb, soweit ich weiß. Aber die haben ein paar Angestellte auf jeden Fall.
Okay, weil wir hatten damals quasi den Chef am Telefon. Weil Krogemann hat auch unser Fass gebaut.
Ach ja.
Ja, und das war total kurios. Ne? Der meinte so, ja, das mache ich alles. Ganz, ganz alter Mann. Der war über 80 auf jeden Fall. Und wir haben dann auch irgendwann das Fass gekriegt und haben aber nie eine Rechnung dafür bekommen. Bis wir dann irgendwann nochmal nachgefragt haben. So, ja, wollt ihr auch Geld für das Fass?
Ja, hat er vergessen oder was?
Weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Wir haben es dann natürlich bezahlt. Kriegt ihr eure Fässer dann quasi, ihr bestellt die bei Eder oder Krogemann oder gibt es...
Meistens bei Eder gewesen, persönlich auch abgeholt, reingerochen. So ist der Modus. Also ich war tatsächlich vor einer Weile auch in Madeira und habe da bei Henriques eine Tour gemacht. Da hätte es auch die Möglichkeit gegeben, einen Fass direkt aus Madeira zu kaufen. Also man findet da auch schon mittlerweile bessere Wege, aber die Mengen, die wir jetzt in letzter Zeit gemacht haben, auch bedingt durch noch einen Baustopp und Umrüstung technisch, die waren einfach so klein, dass wir in diesem Fass-Game noch gar nicht so richtig drin sind, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also das Thema Fässer ist jetzt keins, was top aktuell auf meiner Tagesordnung ist.
Ja.
Deshalb liegt da noch ganz viel vor uns. Ja.
Okay, also bleibt es da definitiv spannend. Du hast ja auch gesagt, ihr habt noch gar nicht so viele Fässer bei euch aktuell liegen.
Ja.
Und wenn es gerade Baustopp, was war da los?
Na gut, es ist ja städtisches Gelände bei uns und das ist eingegliedert in den Kulturbahnhof Zughafen. Also das ist eine große Mietergemeinschaft mit früheren Musikstudios und auch eine Brauerei ist da drin, Heimathafen, Craft Brauerei und ein Club ist auch drin. Also es ist eigentlich wirklich ein cooler Mix aus, ist eigentlich ein bisschen wie die Spinnerei in Leipzig, das kennen jetzt viele Hörer vielleicht nicht, aber so kann man es leicht vergleichen, ist natürlich nicht so groß und hat nicht das deutschlandweite Renommee der Spinnerei, aber es ist so ein Kultur- und Handwerksort.
Ja.
Und da haben sich einfach Grundvoraussetzungen, Brandschutz, Brandmeldeanlage, Feuerwehr, Elektrik, da musste viel gemacht werden, auch durch den Vermieter und die Stadt mit. Und das ist wie bei vielen Projekten, die man da irgendwie aufmacht in so einer Riesenhalle, einfach auch kraft- und zeitzehrend. Ne? Das war ein wichtiger Faktor, die Umstellung der Elektrik. Wir hatten vorher in der Testphase tatsächlich nur mit einem von drei Brennstäben unseren Maischetank betrieben. Also der ist elektrisch betrieben mit 12 kW Brennstäben und das ist jetzt auch ein Riesenunterschied. Ne? Ob du halt mit dreifacher Power da reingehst oder ob du halt mit einem Stab das machst, weil früher nur Strom für 12 kW Anlage in der Halle bei uns.
Ah, okay.
Ne? Also
ja.
Da hast du natürlich dann gezittert und irgendwie war das noch nicht alles optimal.
Ja.
Also da Verbesserung der Elektrik, Verbesserung des Maischetanks. Wir haben einen neuen Gärtank, der ein Rührwerk bekommen hat. Damit gab es auch ein paar Probleme. Und dann sind die anderen zwei großen Themen, sind Läutertank gewesen und Wärmetauscher. Ne? Also wir sind jetzt nicht so kapitalstark in der aktuellen Phase, dass wir die High-End-Lösung à la St. Kilian wählen können und da einfach einen Wärmetauscher kaufen,
ja,
der auch dicke Maische pumpen kann. Da sind wir bei 20.000 wahrscheinlich für das Gerät. Ne? Und beim Läutertank ist das ähnlich. Ne? Also da sind wir schnell bei 10.000, 20.000 plus, wenn man sagen möchte, ich möchte meine Maische läutern. Und wir haben uns für beide Varianten selber was entwickelt sozusagen. Ne? Also das hat der Vater gemacht,
okay,
sich akribisch dem Thema genähert und so haben wir einfach einen eigenen Läutertank gebaut, der letztendlich in Entwicklungskosten vielleicht, keine Ahnung, 10%, 15%, 20% des Preises gekostet hat. Ne? Ist natürlich Entwicklungsarbeit, die drin steht und man erfindet auch das Rad so ein bisschen neu, aber das ist auch so unser Weg oder beziehungsweise der Weg, den man gehen muss, wenn man halt nicht irgendwie dick 20 Millionen im Hintergrund hat, sag ich mal.
Ja, und, aber dann habt ihr euch ja quasi jetzt auch zusätzlich, also ihr habt euch erstmal Wissen zum Brennen über Whisky, ihr habt euch jetzt irgendwie auch noch Skills in, wie nennt man das, Ingenieurskunst.
Ja, so ein jedes Rohr, das kann man auch stolzerweise sagen, jedes Rohr, was Destillat führt, was Heißwasser, was Kühlwasser führt, was erhitztes Wasser nach dem Kühler wieder zum Maischetank führt, das ist von uns verlegt, das ist von uns verpresst. Ne? Also ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass wir haben einen internen Klempner bei uns im Haus, der jetzt nach Feierabend, der ist jetzt Rentner, der da ein bisschen mitarbeitet, das ist der Jürgen.
Ja.
Und also du kannst einem Klempner sagen, ich habe hier in der Whiskybrennerei mit so und so vielen Tanks und relativ komplizierter Technik, verrohr mir das bitte. Dann sagt er natürlich, okay, krass, habe ich noch nie gemacht und ich brauche einen Plan von dir, wie das verrohrt werden soll. Und der am besten, weil alles Gefälle haben muss, das darfst du nicht vergessen, du hast nicht die Möglichkeit, überall zu pumpen. Pumpen sind Schwachstellen, auch gerade im Zollsystem für den Verschluss.
Ja.
Eigentlich muss alles fließen. Er braucht eigentlich einen 3D-Plan sozusagen, ne? Dass er auch weiß, wo hoch, wie hoch, was wo ist und so weiter und so fort. Ne? Und Vater hat den Plan erstellt und dann war dieser Schritt zu sagen, okay, wir kaufen uns die Rohre selber, wir schneiden die Edelstahlrohre selber, wir verpressen die selber mit den V-Backen. Der war dann auch nicht mehr so weit. Also das war eine unglaublich spannende, auch lange Phase, wo wir das alles vernetzt haben, ne?
Das ist ja verrückt. Also musstet ihr quasi solche, wie heißt das, CAD oder CAD-Modelle dafür erstellen?
Ja, CAD ist CAD. Wöchentlich Thema bei uns. Ja,
krass, wenn Arbeit, ihr da mal jemanden braucht, sagt Bescheid. Mein Schwiegervater, der hat bestimmt Bock drauf. Der ist auch Whisky-Enthusiast und hat so ein Ingenieurbüro.
Ja, heftig.
der macht gut. Auch solche Sachen auf jeden Fall gerne.
Ja, so mussten wir viele Sachen selber machen. Ne? Es ist halt
krass.
So. Ne? Und das geht halt auf, jetzt beim Fass, das Fasslager ist ein ganz aktuelles Thema,
ja,
weil wir haben eigentlich Platz, 300 Quadratmeter ist jetzt nicht unbedingt wenig. Die Halle ist 6,5 Meter hoch, wunderbare alte Industriearchitektur, aber wir stehen aktuell vor dem Problem, jetzt mit Beginn der Serienproduktion, 2 bis später mal 4 Fässer die Woche, wenn wir das schaffen. Der Platz wird immer enger. Ne? Die Bude ist sowieso gefühlt immer vollgestellter. Und wir machen ja auch Tastings und Veranstaltungen. Und wir brauchen eine professionelle Fasslagerwandlösung sozusagen, die komplett 6,5 Meter hoch geht. Das ist das Ziel, um den Platz, den man sonst fürs Handling und auch für Veranstaltungen braucht, aufrechtzuerhalten. Ne?
Und ihr braucht ja aber dann wahrscheinlich auch theoretisch, muss ja die Lagerlösung dann freistehend irgendwie sein. Ihr könnt es ja nicht irgendwie noch wahrscheinlich an den Wänden irgendwie festmachen.
Ja, das ist ein freistehendes Schwerlastregal. Genau. Man kann sich das eigentlich, ja, also es ist kein Palettenregal, ne? Weil die Maße und die Abstände, das ist einfach nicht effektiv sozusagen. Ja. Ne? Aber das ist auch wieder dann eine Eigenkonstruktion aus Stahl, die der Vater sich ausdenkt oder die auch schon eigentlich ausgedacht ist. Bloß es geht aktuell um die Umsetzung mit einem Metallbauer, wie wir das gelöst kriegen,
ja,
weil die Kosten dafür auch relativ hoch sind. Aber wir müssen da eine Lösung finden und laut Plan gehen hier 144 Fässer an die Wand und die müssen rein sozusagen. Und dann muss einfach, dann muss der Gabelstapler ran und dann werden die da befüllt. Also ich denke auch, vom Look her wird das auf jeden Fall eine der geilsten Fasswände in ganz Deutschland.
Ja.
Also sowas habe ich noch nicht gesehen und ich hoffe, dass wir es realisiert kriegen. Ja.
Und soll auch perspektivisch dann im Endeffekt euer ganzer Stock dort gelagert werden? Oder plant ihr auch irgendwie, weiß ich nicht, extern dann nochmal Lager?
Muss man erstmal sehen. Ne? Also wir sind jetzt tatsächlich durch in ein paar Umstrukturierungen bei uns im Gelände.
Ja.
Gibt es eine ICE City Ost, heißt das. Das ist ein Gebiet im Güterbahnhof. Da, wo wir beherbergt sind, das ist unmittelbar in Bahnhofsnähe, 5 Minuten Fußweg, aber um uns drumherum sind noch andere Lagerhallen. Die werden jetzt aber alle abgerissen bzw. umgenutzt, weil die Deutsche Bahn dort ein Ausbildungszentrum hinbaut.
Ja, okay.
Und wir haben der Stadt tatsächlich vor 1,5 Jahren schon einen Perspektivplan Nikolai und Sohn 2026 vorgelegt mit Erweiterungsplänen. Also das klingt jetzt ein bisschen verwunderlich, aber ich meine, genauso wie man 2017, als man die Vision hatte, eine Brennerei von einer bestimmten Größe und einer Marke aufzubauen, muss ich natürlich jetzt auch schon daran denken, wie stelle ich mir die Brennerei in 5, 6 Jahren vor.
Ja.
Und das Problem, was sich tatsächlich aufdrängt, ist, bei Serienproduktion werden die Fässer immer mehr und das heißt ja auch nicht, dass man bei 140 Fässern Schluss machen möchte.
Genau.
Das ist ja auch nicht gerade wirklich viel, sage ich mal. Ne? Und dann, wo stellst du die Fässer hin? Willst du eine Zerklüftung der Brennerei? Willst du irgendwo auf dem Dorf eine Scheune mieten? Will man sich im Gelände erweitern, was natürlich ziemlich geil gewesen wäre? Aktuell scheint diese Option durch die Baumaßnahmen auch städtischerseits erstmal begraben zu sein, aber diese Frage stellt sich. Und daran schließt sich die nächste Frage an, die Chance als Brennerei wahrgenommen zu werden, als Kulturort, als Ort des Handwerks, als Ort für Tastings. Ne?
Ja.
Also wir wollen durchaus sehr viel mehr sein als einfach nur eine Produktionsstätte und leben das jetzt auch schon. Aber da steht man an einem Scheideweg in 2 Jahren und muss sagen, okay, will ich Whisky produzieren und stelle mir die ganze Brennerei voll letztendlich mit Fässern und verzichte auf mein kulturelles Engagement, auf meine Veranstaltung, auf meine Vernetzung zum Stadtleben. Oder sage ich mir, ist das vielleicht wichtiger und ich produziere weniger? Ne? Also das ist eine super schwere Frage. Aber
ich glaube, es hat ja auch im gewissen Maße dann was mit Risikodiversifikation zu tun, dass du sagst, wenn du deinen ganzen Stock an einer Stelle hast, lass mal, weiß ich nicht, Kurzschluss, irgendwie entsteht ein Feuer oder so. Wäre ja blöd, wenn alles an einer Stelle ist.
Soweit habe ich noch gar nicht gedacht.
Das machen
also Fässer an verschiedenen Orten zu lagern, damit man...
Das machen die Schotten ja so. Ja. Die Schotten lagern ja im seltensten Fall alles quasi in der eigenen Brennerei. Das sind ja über ganz Schottland verteilte Lagerhäuser und dann lagert da mal was und da mal was und da mal was, wenn eben mal irgendwie was in einem Lagerhaus passiert, dass nicht der ganze Stock weg ist.
Aber ich dachte, okay, ja klar, wenn ein Lagerhaus abbrennt, dann nimmt das nächste, steht ja auch noch ein paar Meter weiter, vielleicht nimmt das dann auch Flammen, ne? Keine Ahnung.
Aber ja, das ist dann schon so verteilt, dass es eben nicht ein paar Meter weiter, sondern vielleicht ein paar Kilometer weiter irgendwo ist.
Heftig, okay, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja.
Ja.
Aber bei den macht Großen vielleicht
ist
Sinn.
Es so. Macht, ja, wenn du jetzt Isle of Isla anguckst, ne, mit den Haufen Brennereien, da wird ja gar nichts gelagert. Das liegt irgendwie alles in,
das liegt
in
Festland. In irgendwo,
Festland, Glasgow, hast du nicht gesehen, Stirling gibt es ein Riesenlager. Genau, von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht zu gucken, gibt es irgendwie in Sommer da ein Lager, keine Ahnung.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber natürlich für diesen, für den Effekt, den du hast, wenn du als, handwerksbesessener Mensch irgendwie Bock hast, eine Brennerei zu besichtigen, ist natürlich geil, wenn das,
es muss auch
wenn das nicht da aufhört, sondern du noch in ein größeres Fasslager reingehst und so. Ne? Also ich war neulich bei Stauning tatsächlich, das war einfach architektonisch einfach eine Erleuchtung und wie diese ganzen Warehouses gestaltet sind, wie das Licht reinfällt, das ist natürlich ein super Ding. Ne? Also klar werden wir von der Größe da jetzt nicht hinkommen und das ist auch gar nicht das Ziel, aber der Anspruch und die Vision, ne, das Gefühl, was du hast, wenn du ins Stauning reinkommst, das ist schon was ich mir für uns wünsche und vorstelle in den nächsten 10 Jahren. Ne? Und so eine Vision musst du haben, aber dafür brauchen wir Platz. Ne? Ja. Erstmal Whisky, dann Platz.
Das stimmt, das stimmt. Naja, ein bisschen Platz habt ihr auf jeden Fall.
Ja.
Und ihr macht aktuell schon Tastings?
Ja. Wir haben ja zwei Sorten Gin, die sehr gut schmecken, die wirklich auch gut gearbeitet sind, die super viel Spaß machen. Und da haben wir Gin- und Cocktailabende, wo die Leute auch richtig mitshaken und wir kleine Cocktailschulungen machen. Ach, wir cool. haben auch jetzt seit diesem Jahr zum ersten Mal einen Tasting Whisky und Cask Beginnings, also wo es auch wirklich die Chance gibt, dass man mal einen New Make Whisky mit 63% verkostet, dass man mal was Torfiges kostet, dass wir auch mal an die Fässer rangehen und sagen, wir buchen was aus und lassen die Leute kosten, wie entwickelt sich ein Whisky nach 18 Monaten, ne? Was passiert da schon nach 5 Monaten, was passiert nach 2 Jahren, also das haben wir einfach gemerkt, dass die Nachfrage da nach enorm hoch ist und dass, sag ich mal, den Spagat in einem Tasting zwischen vielen Leuten, die sich für Gin interessieren und die Hälfte interessiert sich für Whisky, die ist schwer zu fahren in einem Tasting, ja. ne? Weil man ständig so zwischen den Produktionsmechanismen und den verschiedenen Methoden irgendwie switcht und dann verlierst du die einen, dann die anderen. Also wir trennen das jetzt ein bisschen und machen diese zwei Touren.
Cool.
Und die laufen an ab April.
Sehr cool. Ja. Wo kann ich die Daten finden, wenn ich interessierter Kunde bin?
Das kann man auf der Homepage unter www.nikolainsohn.de abrufen.
Sehr gut.
Ja, unter dem Reiter Tastings.
Wir können schamlos Werbung für alles machen, ist geil. Ja. geht auf jeden Fall alle dahin. Was machst du nächste Woche Samstag Vormittag?
Jetzt am Samstag?
Ja.
Ich bin in Berlin.
Schade.
Bei den Craft Spirit Awards.
Ah, ist das schlecht.
Ja, ich weiß.
Aber habt ihr gewonnen?
Das weiß man noch nicht. Keine Ahnung.
Aber ihr wurdet eingeladen?
Naja, ich fahre auf jeden Fall hin, aber ich mache mir jetzt erstmal keine Hoffnung. Also ich kenne das auch von anderen Gründerwettbewerben, Thüringer Gründerpreis und was es da alles gibt, wo man dann irgendwie, ja, ihr seid unter den Top Ten, da war das damals so und ist ein ganz anderer Wettbewerb. Aber es ist aus Erfahrung besser, sich da nicht zu große Hoffnung zu machen, weil man dann nicht enttäuscht nach Hause fährt. Ja, aber ja. Gerade der Ruby Gin hat auch ein Botanical Update nochmal bekommen gerade und hat schöne Schärfe mit drin. Dann haben wir unseren Kräuterlikör eingeschickt. Mhm. Ist einfach ein Versuch. Ist zum ersten Mal überhaupt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen mit bei sowas und mal gucken, was kommt.
Ich habe bei dem Kräuterlikör gesehen, war das jetzt mal Butter bei die Fische nur fürs Foto oder steht ihr da wirklich mit auf dem Feld?
Und nein, da stehe ich auf dem Feld, ja. Da werden alle Kräuter, die in diesem Kräuterlikör vorkommen, die werden alle auf einem Feld, ne, das ist so Single Farm Whisky Style, das ist Single Field Kräuter, alle Kräuter auf einem Feld. Nur grüne Kräuter, keine Farbstoffe, keine Verdickungsmittel, den ganzen Scheiß weggelassen. Alles in Erfurt, Elxleben, Nachbardorf. Das wird da alles angebaut, kommt zu uns, dann wird es mazeriert, 6 Wochen, veredelt und dann kommt der Kräuter in die Flasche.
Geil.
Ja.
Klingt super. Ich habe mir das gedacht, als ich Fotos gesehen habe, also die Fotos sehen ja wunderbar aus.
Geil.
Ja. Und da dachte ich mir so, okay, ist das fürs Foto oder geht der wirklich
nicht? Nee, das ist alles echt. Da habe ich mich, nach getaner Arbeit ins Gras gelegt. Das ist, das ist echt.
Wie, wenn man das jetzt in Kilo bemisst, wie viel musste da geerntet werden?
Ja gut, das war jetzt der erste Batch, das war noch nicht so viel. Ich glaube, das sind... Am Ende waren das, glaube ich, sowas wie 20 Kilo oder so,
die ja,
reingekommen sind.
Aber
du hast da noch Stielzeug dabei und irgendwelchen anderen Kram. Mhm. Also du stehst da schon auf jeden Fall an dem Tag etliche Stunden und entwurzelst und entzuppelst da das Zeug und sowas. Und dann kommt das alles in den Tank. Ja. Mal gucken. Also nächstes Jahr vielleicht die Idee, das zu verdoppeln. Auch davon vielleicht nochmal was ins Fass zu legen. Weil ursprünglich
stelle ich mir spannend vor.
Hat die Geschichte 50 Volumenprozent. Und man muss leider sagen, dass es mit 50 Volumenprozent einfach noch geiler schmeckt. Aber
was heißt denn leider?
Ja. Naja, aber abgefüllt ist er nicht mit 50. Das will ich damit sagen.
Ach so.
Da gibt es auch wirtschaftliche Aspekte, weil wir auch ein Produkt kreieren wollten, was nicht so an der top-obersten Preisgrenze ist, dass man nicht immer in dieses Geschenkportfolio reinfällt, sondern dass man auch wirklich mal sagt, okay, die Flasche kaufe ich mir jetzt, weil ich Bock habe, mit meinen Kumpels was zu trinken. So, ne?
Aber
und wenn du den stärker machst, ist es aus vielen Faktoren auch schwieriger vom Preis her, da was Angemessenes zu finden.
Aber ihr habt ja auch kleine Flaschen.
Vom Kräuterlikör nicht, nee, alle haben 500 Milliliter.
Ja. Okay, aber ich glaube von den Gins gibt es...
Ja, da gibt es kleine, ja. 200. Ja.
Die 200er?
Ja,
ich wollte gerade sagen, mal so eine Special Edition in Batch-Stärke abgefüllten Kräuterlikör.
Ja, wir tun uns schwer mit so Special Editions. Das war auch eine der Erkenntnisse auf unserer Studienreise. du bist im ländlichen Raum, du gehst in die Brennereien, du findest dort einen Shop mit so vielen Produkten, ne? 60 mhm. verschiedene Produkte, mhm. alle verschiedenen Obstler, irgendwelche Geiste noch, Wodka auch mal gemacht, drei Kräuterliköre, noch ein Blutwurz und noch einen anderen Blutwurz, ne? Und das war was, was wir überhaupt nicht wollten, ne? Dass man sagt, okay, man hat ein total breites Portfolio an Produkten. Wir waren eigentlich so vernarrt, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen Potzeltechnik, wir wollen keine Kolonne, wir wollen nicht das machen, was die Obstbrenner machen, wir wollen nicht das machen, was die Kornbrenner machen in Norddeutschland. Wir wollen schottische Brenntechnik oder schottische Brenntradition, Potzelverfahren mit deutscher Brenntechnik in Deutschland. Wir wollen nur Whisky machen, ja. Nichts anderes sozusagen. Ja. Wir haben Whisky in den Adern, aber das lässt sich dann auch so konsequent gar nicht durchziehen, weil der zeitliche Horizont einfach enorm ist. Aber jetzt immer mal so Special Editions raushauen, weiß nicht, also... Die Idee ist immer mal da, aber ich denke mir, du hast nur eine Chance, auch irgendwann mal ein Whisky rauszubringen oder also mal gucken.
Ja, nicht alles, was geht, muss gemacht werden, ne?
Ja.
Kann ich total nachvollziehen. Du meinst gerade deutsche Brenntechnik. Wer hat denn eure Brennanlage gebaut?
Das ist eine Anlage der Firma Kote, Kote Destillationstechnik bei Eisling in Stuttgart.
Das ist ja schon sehr, sehr...
Ja, ist jetzt... Ja, klar, es gibt natürlich noch Holstein, das ist so der, sagt man immer, der Mercedes unter den Anlagen, ne? Aber Kote war einfach damals sehr kooperativ, sehr hilfreich, uns auch eine Lösung zu bieten, mit einer Brennblase beide Systeme abzudecken, ohne dass wir viel Schnickschnack haben. Ne? Ja. Also man muss dazu sagen, unsere Anlage hat keine vollautomatische Steuerung. Mhm. Also bei den meisten Brennern ist das tatsächlich so, dass du einen Steuerungskasten daneben hast und du kannst ein Programm einstellen, was für dich alles fährt. Ne? Also der fährt die Anlauftemperatur, der fährt die Aufheizphase, der geht automatisch nach so und so vielen Minuten Vorlauf geht er hoch. Also die Temperatursteuerung ist auch automatisch.
Ja.
Also du kannst das Ding eigentlich von der App zu Hause anmachen und kommst vier Stunden später in die Brennerei. Der Whisky ist fertig, zugefüllt.
Ja.
Das kostet alles Geld und das war für uns nicht finanzierbar und deshalb fahren wir da eigentlich eine punkigere Version.
Ne? Ja. Aber ich glaube, Kote ist ja trotzdem schon...
Nein, das haben die auch alles im Portfolio.
Wunderbare Handwerkskunst auch.
Ja, was die alles nach USA exportieren. Und,
genau.
Also die sind ganz groß im Geschäft, ohne Frage. Ja.
Genau, ich glaube auch bei, wie heißt es denn hier im Spreewald, Spreewood,
ja.
Stork.
Ja.
Da steht eine Holstein und eine Kote gegenüber. Die haben eine Holstein, eine Kote.
Ja, ja, genau, eine war früher schon da. Ich war bei denen schon zweimal und auch beim Sommerfest letztes Jahr zufällig.
Ja.
Sehr nette Jungs, die auch total offen sind und da haben uns auf dem Gelände übernachten lassen und es war geil. Also wirklich hat man großartig. Gleich so ein Familienfeeling gespürt und ja, ich kenne die Anlage und die haben da schon ein gutes Setup, gerade auch was Maisch- und Gärtechnik angeht. Ja.
Ja, aber ist ja auch von der Größe auch relativ groß, muss ich schon sagen.
Ja, ist von der Brennanlagengröße eigentlich ähnlich. Mhm. Wir schöpfen das ja gar nicht aus, das Potenzial aktuell noch nicht, aber die haben natürlich, die sind in puncto Gärtechnik und Maischtechnik einfach weiter. Die haben da wirklich ein Setup von 3-4 großen Tanks stehen, was viele 10.000 Euro kostet. An dem Punkt sind wir noch nicht, deshalb können die in Serie einfach mehr Gas geben.
Aber das ist quasi perspektivisch für euch auch das Ziel, dass ihr euch in puncto Gärtanks etc. vergrößert, dass ihr dann quasi auch...
Ja.
Weiß ich nicht, habt ihr dann auch den Plan, länger zu fermentieren? Wird sich da irgendwie was ändern? Habt ihr euch damit schon beschäftigt?
Ja, das ist, muss man ehrlicherweise sagen, auch gerade gar nicht so das Thema. Also im aktuellen Setup maischen wir auf 1000 Liter und sind dann aktuell dabei, die Dreifachmaischung zu schaffen an einem Tag. Auch mit dem Runterkühlen ist das ein recht komplizierter Prozess, sodass wir dann an dem Tag noch in den Gärtank rein können, beziehungsweise den so voll machen, dass die Gärung beginnen kann. Das sind dann 3000 Liter. Der Tank hat 3600, du brauchst immer noch ein bisschen Steigraum. Das ist das Fassungsvermögen vom Gärtank.
Ja.
Wenn wir das jetzt erstmal schaffen in den nächsten Wochen, da stecken wir gerade ganz aktiv dran, dann ist erstmal okay, ne? Und wenn du das einmal die Woche machst, dann ist auch die Füllmenge der Brennblase 500 Liter, das reicht erstmal aus. Da sind wir 2,5 Tage beschäftigt, diese 3000 Liter abzubrennen.
Ja.
Also da ist erstmal so unmittelbar kein Bedarf an einem zweiten Tank. Aber es gibt immer wieder Überlegungen, ob man vielleicht doch lieber zwei 2000er Tanks hätte, Gärtanks, ne, dass man die dann verschränkt den Gärprozess startet, dass man sagt, ne, der eine beginnt jetzt am Montag zu gären, der andere am Mittwoch. Dass du halt verschränkt arbeitest und auch zu anderen Zeiten dann Maische ready hast sozusagen.
Ja.
Ne? Wenn du eine sehr große Menge hast, dann musst du natürlich auch in der Lage sein, die schnell abzubrennen. bevor bakterieller Befall kommt oder dies, das. Ne? Aber die Maische verändert sich sowieso komplett, konstant die ganze Zeit. Ne? Also du kannst sie auch noch nach 7 Tagen brennen, aber verändert sich halt alles.
Das ist ja die Frage. Es gibt ja Leute, die sagen, je länger das steht, desto besser.
Ja.
Weil nach der alkoholischen Gärung, wenn dann das ganze Mikrobielle kommt, wird es erst fantastisch, dann kommen erst die geilen Ester.
Ja.
Dann wird es fruchtig und ja, auch ein bisschen, die Jungs von Spheric Spirits würden sagen, funky.
Ja.
Das ist ja genau die Frage. Ne? Die haben zum Beispiel so Projekte gefahren, wo die halt einen Monat lang vergoren haben.
Ja, ja, klar. Du kannst ja auch komplett Umgebungsluft vergehren durch die Bakterien, die sowieso da sind. Ne?
Ja.
Wenn du nicht von Milchsäurebakterien überfallen wirst, das ist auch schon passiert. Ne? Da geht dann der Deckel hoch und die Bude schießt raus. Also das ist, ist auch möglich. Also ja, gibt's viele Möglichkeiten, die auch dann geschmacklich viel machen. Aber das ist aktuell, da stecken wir auch noch nicht so sehr drin. Ja.
Okay. Ja, ist ja Learning by Doing, ne?
Also ist es. Glaub, ja, man muss sich auch davor nicht verstecken, ne? Also,
null.
Es gab mal, wir haben ja mal eine Folge mit Whisky Jason gemacht, noch bevor du da warst, wo ich mal live zugeschaltet war. Ist eigentlich ganz interessant. Und wir haben über den Aufbau der Brennerei erzählt, damals auch so über unseren individuellen Weg, wie wir viel selber machen und auch gezwungen sind, viel selber zu entwickeln. Und in den Kommentaren danach tatsächlich, das hat mich hart getroffen, haben viele Leute auf seinem Channel dann gesagt, dass wir von Whisky überhaupt keine Ahnung haben und dass wir nur zwei Nerds sind, die irgendwie basteln. Ne? Also das sind zwei technikverrückte Typen, aber wir trauen denen halt überhaupt nicht zu, irgendwie Whisky zu machen. Sie haben keine Vision für ihren Whisky. Ne? Das war halt im allerersten Jahr, als wir noch dabei waren, die Brennerei aufzubauen. Ne?
Ja.
Das hat erstmal eine Weile gedauert, dass man das irgendwie verdaut hat und einordnen konnte. Aber mittlerweile können wir völlig selbstbewusst dastehen und sagen, es gibt bestimmte Bereiche in der Brennerei, auch auf dem Weg zum Whisky, die wissen wir noch nicht. Ne? Und klar, ein alter Hase, der weiß das, der schon seit 40 Jahren Whisky brennt, wie die blaue Maus vielleicht, der sitzt in seiner Scheune und brennt und brennt und brennt. Und da sind durchaus Fehler, die wir noch lernen müssen. Ne? Aber wir müssen uns dafür nicht schämen und nicht verstecken, dass wir nicht alle Bereiche kennen. Ja,
ja, überhaupt nicht, weil ihr habt es ja auch überhaupt gar nicht gelernt. Also es gibt ja Leute, die gehen nach, wie heißt das, Geisenheim,
und
lernen dort Brauer und Destillateur.
Ja, ja.
Oder hier in Dortmund gibt es, glaube ich, das Ganze auch. Und ihr habt das ja eben nicht. Du bist Anglist, hast studiert, bist direkt nach dem Studium eingestiegen, dein Vater ist Künstler. Und ja, ihr lernt das ja gerade. Es ist ja bei euch gerade ein Prozess einfach mal.
Absolut, das ist ein Prozess. Jeder Schritt ist ein erster Schritt. Und ja, man kann das ein bisschen vergleichen wie in der Kunst zum Beispiel. Ne? Also Whisky ist ja sowieso die Kunst für den Gaumen. Es gibt die Kunst für die Augen, das ist die Malerei. Es gibt die Kunst für die Ohren, das ist die Musik.
Ja.
Es gibt auch die Kunst für den Gaumen, das ist vielleicht die Kulinarik oder der Whisky. Und was will ich sagen? Es gibt einfach verschiedene Wege, die dich zum Ziel führen. Es gibt den Akademismus, ne, dass man einfach einen Lehrmeister hat, jetzt ein Beispiel der Kunst wieder, der dir einen bestimmten Weg aufzeigt, der dir Maltechniken zeigt, der dir das einfach absolut perfekt beibringt. Das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen. Ne? Also Akademismus, dass du etwas wiederholst, was sich perfekt eingespielt hat. Ne? Wenn du eine Ausbildung machst, jetzt vielleicht als Brauer oder sowas, ne? Habe ich nicht gemacht, aber. Und dagegen steht einfach der Autodidakt, also derjenige, der sich Dinge selber beibringt.
Ja.
Und das ist mitunter der schwierigere Weg, der steinigere Weg, der Weg, auf dem du vielleicht noch was schon da ist, neu erfindest. Aber es ist ein unglaublich individueller Weg. Ne? Und du kennst jede Schraube in der Brennerei und bist jederzeit in der Lage, was zu erweitern und wirst letztendlich über Umwege eventuell zu einem gleichen Ergebnis oder vielleicht zu einem anderen Ergebnis, zu einem zufällig besseren Ergebnis, zu einem schlechteren Ergebnis, keine Ahnung. Aber man wird auf jeden Fall Wege einschlagen, die man so auf dem klassischen Weg nicht hat. Und darin liegt eine riesige Chance und ein riesiger Spaß auch eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, einfach dieser Weg macht halt auch einfach wahrscheinlich Spaß. Aber ich glaube, ganz ohne äußere Einflüsse wird es nicht gehen. Habt ihr irgendwie mal einen Kurs gemacht, ein Praktikum gemacht, irgend sowas?
Ja, auch, ja, ja.
Maischekurse,
Kote-Destillationskurse vom Hersteller. Ich habe auch ein Likörseminar gemacht, bevor ich den Likör hergestellt habe. Ja. Also das öffnet schon immer auch die Augen, weil man manchmal auch Sachen nicht lernt irgendwie oder dann feststellt, krass, jetzt gerade beim Thema Likör war das so, dass irgendwie so viele Leute dort in dem Seminar, die kamen aus unterschiedlichen Richtungen. Ne? Alle schon Leute, die es professionell machen wollten, aber der eine hatte vielleicht einen Hofladen, der andere eine Streuobstwiese, der andere dies, der andere das. Also es waren jetzt nicht die St. Kilians und Slürs darunter, die sowieso schon dick im Destillationsbusiness sind, aber alle hatten diesen gemeinsamen Grundtenor: wir wollen extrem viel Zucker reinmachen, wir wollen es extrem fruchtig haben und wir scheuen uns irgendwie auch nicht davor, da irgendwie Aromen und dies und das, ne? Und so, dann am Ende haben wir viel verkostet und es war irgendwie zu erkennen, dass eigentlich dann doch letztendlich nichts schmeckt irgendwie allen. Und das war auch eine ganz interessante Erkenntnis, dass man in einem Feld wie einem Likör, man sich sowieso sofort befreien muss von diesem Ding, dass man es allen recht machen kann. Ja, ne? Also überall. Ich würde sagen, mit einem Gin kannst du den Geschmack der Leute viel, viel besser treffen allein schon, weil Gin so eine klare Kategorie ist. Ne? Wenn du den gut mit Wacholder aufziehst, dann würde keiner sagen, oh, das ist ein Scheiß-Gin oder das schmeckt nicht nach Gin. Ne? Aber beim Likör ist das Spielfeld so breit. Und auch bei anderen Spirituosen, auch beim Whisky ist es so breit, darunter leidet ja auch vielleicht teilweise der deutsche Whisky, dass man sich frei machen muss von solchen Sachen. Und das sind auch Dinge, die man lernen muss, ja.
Definitiv, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass also man schafft es ja nie. Also wenn du rangehst mit dem Ziel, allen zu gefallen, gehst du unter.
Da gehst du unter, ja.
Das kann nicht funktionieren. Es wird immer jemanden geben, der sagt, Nikolai ein Sohn, boah, Schrott.
Ja.
Und das ist ja bei allem so. Das ist ja, Graham Good Podcast, boah, die labern nur, so ein Scheiß. Zieh ich mir nicht rein. Ja, schön für euch.
Ja.
Und ich glaube, dass wenn man sich darauf fokussiert, dann
dann
wird es nichts. Aber wenn man sich darauf fokussiert und wie du gerade gesagt hast, das Ziel hat, für sich selbst das herzustellen und irgendwie selbst auch seinen Weg klar irgendwo vorebnet und auch sich bewusst ist, dass man auf dem Weg mal ein paar Steine hat, die man aus dem Weg räumen muss und dass es vielleicht mal ein bisschen schwieriger wird. Ist ja oft nicht ohne Grund so. Hat ja auch was Gutes.
Naja, klar. Ne?
Ja, hast du auch danach was zu erzählen.
Ja, ja. Ach, es ist sowieso ein Weg, der nur aus Steinen besteht, so gefühlt. Ne? Und das ist tägliche Alltagsaufgabe, Probleme zu lösen. Ne?
Ja.
Also das ist so, aber das macht ja auch Spaß und du hast eine unglaubliche Freiheit. Ne?
Ja, aber was mich wirklich so ein bisschen verwundert, so diese Kurse und so weiter, das kann ich nachvollziehen, aber dass von euch beiden oder dass du nicht einfach mal gesagt hast, Mensch, ich gehe jetzt mal in eine bekannte Brennerei ins Ausland, du hast ja schon Auslandserfahrung, keine Ahnung, Penderyn in Wales, einfach mal vorbeigeguckt, gefragt, kann ich bei euch mal ein halbes Jahr Praktikum machen?
Ja, die Idee ist auf jeden Fall da und ich kann es kaum abwarten, dass der Moment kommt, dass wir so auch im Laufen sind, dass man sagen kann, man macht mal so einen Erfahrungsaustausch. Ne? Also das wäre mein Wunsch, meine Vision, dass vielleicht auch aus einer anderen Brennerei jemand Lust hat, mal jemanden zu schicken, der bei uns mitarbeitet. Und ich arbeite dort zum Beispiel, ne? Also als Weiterbildungsmaßnahme. Aber ab dem Tag, wo du dir sagst, okay, ich gründe jetzt eine Firma, baue eine Whiskybrennerei auf, da hast du, da tickt die Uhr, da hast du keine Zeit mehr, 6 Monate dich irgendwo rauszunehmen, ne? Und zu sagen, okay, also das muss anders gehen und du musst parallel an so vielen Themen arbeiten. Und aktuell war überhaupt gar keine Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt so eine Studienreise, aber geplant ist das auf jeden Fall und ich freue mich da riesig drauf. Ja,
ja, kann ich mir vorstellen. Und ihr seid auch aktuell zu zweit beziehungsweise noch euer Techniker?
Wir sind zu dritt, seit September haben wir zum ersten Mal jemanden angestellt, das ist der Tobi.
Ja.
Und der ist ein sehr guter Mann, der jetzt im Team ist und uns mit vielen Sachen unterstützt. Ne? Allein das schon war ein riesiger Schritt. Ne? Also
wie ist
da
die Aufgabenverteilung?
Naja, gut, der Vater ist fürs Brenntechnische, für die ganze bautechnische Seite, für den Zoll, für die ganze Steuer ist er und für die Ausgabenseite ist er verantwortlich. Ich bin für den kompletten Verkauf, für das Marketing, für den Vertrieb verantwortlich, obwohl wir natürlich jetzt Marketing in dem Sinne keine klassischen Budgets haben, wie das andere Marken haben. Und ja, bin auch in der Produktion mit viel. Da teilen wir uns rein und Tobi jetzt kommt hinzu, um eigentlich mich zu entlasten, beim Thema Vertrieb auch und beim Thema Produktion nicht ganz so sehr, ja, und da auch in puncto Tastings, ne, weil das auch, du du hast das Problem letztendlich, es gibt Phasen, da arbeitest du sehr viel, 50, 60 Stunden die Woche und du brennst einfach aus, wenn du nach einer sehr intensiven Woche auch noch Samstagabend ein Tasting machen musst und dann vielleicht Sonntag kommen auch nochmal 5 Leute, die die Brennerei besichtigen wollen. Du kannst dieses Tempo eine Weile gehen, aber wie gesagt, wenn sich Lebensumstände auch ein bisschen ändern, musst du das irgendwann, musst du dich breiter aufstellen.
Ja.
Und es dauert enorm lange, bis man überhaupt erstmal für sich realisiert oder bis man sich das traut, weil du rechnest dir natürlich immer aus, krass, jetzt jemand anzustellen, das ist eine enorme Investition, das ist sehr, sehr teuer. Und dann mach ich doch lieber selber, mach doch lieber das.
Ja.
Aber du machst das am Ende auf Kosten der eigenen Entwicklung, ne? Also auf Kosten der eigenen Entwicklung der Brennerei, auf deiner persönlichen Entwicklung in Themen wie Brennerei, Technik, wie Gären, Maischen, Fasslagerung. Ne? Das sind ja, wenn du gar nicht so richtig ins Produzieren kommst, weil du so sehr im Bau verschlissen wirst und mit anderen Themen, die dich im Tagesgeschäft fesseln, dann ist das natürlich auch blöd. Und diesen Schritt haben wir gemacht und sind da gerade noch im Abklingen der Einarbeitungsphase und hoffen jetzt, dass es sobald richtig losgeht. Ja,
tatsächlich ist ja ein Investment in euch.
Ja.
Ja. Also ihr braucht ja Zeit und ihr braucht ja irgendwie Zeit, auch Visionen weiterzuentwickeln.
Ja.
Euch auch mal um euch zu kümmern. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du gerade sagst, ihr arbeitet die ganze Woche durch und dann Samstagabend ein Tasting zu machen, das merken ja auch die Gäste, dass da jemand steht, der vielleicht zwar von seinen Produkten, von dem Haus total begeistert ist, aber der wahrscheinlich in dem Moment gerade eigentlich lieber woanders wäre.
Naja, wir sind ja noch jung. Wir haben noch Kraft, also ja, aber ich weiß, was du meinst, klar. Also ich glaube, man merkt es vielleicht zuerst selber.
Mhm.
Beziehungsweise gibt es viele Situationen da, oder ich bin viel in Tasting-Situationen gewesen, die gar nicht so, also du, ich würde mal sagen, du bist selten so nah dran und so emotional vernetzt, auch durch die Geschichte und durch die Schwierigkeiten, durch die persönliche Story, die wir gehabt haben, wie bei einem Tasting bei uns. Und einfach der Schulterschluss, der in 3 Stunden Tasting-Abend mit Cocktails und dann auch individuelle, private Gespräche noch, ne, man isst dann zusammen, wir haben Buffet, wir teilen mit den Leuten jetzt nicht den Teller, aber ne, das ist alles dann doch relativ persönlich. Das ist ein unglaublicher Abend letztendlich und die Leute gehen da total begeistert raus. Und selbst, also eigentlich ist es so, dass wenn ich völlig kaputt bin und so einen Tasting-Abend leiten muss, dass ich am Ende trotzdem mir jedes Mal denke, krass, das war einfach ein heftiger Abend.
Das
war einfach wie eine Show, das war einfach ein Theaterstück.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich mache das ja auch.
Als Lehrer, ja.
Ich unterrichte die ganze Woche.
Ja.
Vorbereitung, Nachbereitung, kontrollieren, unterrichten und gehe trotzdem Samstag noch hier in Leipzig ins alte Papierlager und mache dort Whisky-Tastings.
Ja.
Also ist im Endeffekt das Gleiche, habe auch eine irgendwie volle Woche mit Arbeit, Familie und so weiter und so fort und irgendwo ist es ja auch das dann, nochmal das zu teilen mit anderen Leuten.
Total.
Darüber zu sprechen,
kann ich absolut nachvollziehen. Du zählst ja auch von der Begeisterung und dem Feedback der Leute.
Genau.
Ne? Du kannst das halt nicht jahrelang immer so gehen, das Tempo. Und klar, jetzt ist Winter, ist sowieso keine Veranstaltungszeit, weil es kalt ist. Die Halle ist riesig bei uns, aber die Phase kommt wieder und ich bin sehr froh, dass wir nicht mehr zu zweit sind, sondern zu dritt sind.
Hier kommt gerade der Barmensch. Ich würde, glaube ich, noch was Kleines bestellen. Ich nehme einen. Oh, das ist eine gute Frage.
Jetzt bin ich gespannt. Warte mal, ich sehe gar nichts. Ich komme mal rüber.
Du siehst gar nichts. Nimmst du auch noch was?
Achtung, ja, komm, ich nehme auch noch einen.
Oh. Na komm, wir schauen mal.
Mit Limonade. Der Lynchburg Lemonade interessiert mich schon ein bisschen, wenn man beim
wirklich?
Thema, ich weiß es nicht, aber die Limonade, das können wir eigentlich nicht machen.
Ich glaube, ich nehme so einen Marrakesch Soda.
Ja.
Wo ist er? Bei dem Schwarztee.
Nee. Kannst du nicht schlafen dann mit Schwarztee?
Och. Oh, warte. Ah. Halleluja. Ich nehme mal den Lynchburg Lemonade, bitte. Ja, ich
probiere. Danke dir. Genau, wir haben das vorhin gar nicht erwähnt. Wir sitzen mal wieder in der Schauwaldbar.
Ja,
die Schaubühne Lindenfels in Leipzig. Ja. Die haben sich ganz schön gemacht. Das war hier früher in Anführungszeichen nur die Schaubühne und gab es ja auch eine Gastronomie. Aber seitdem Sarah und Johannes das hier übernommen haben, macht das Spaß. Immer voll. Gute Musik, gute Leute, ein paar angenehme Drinks. Macht eigentlich schon Spaß und wir sind sehr, sehr gern hier und dankbar, dass wir heute unseren Podcast hier aufnehmen dürfen. Leo macht gerade noch ein Foto. Und
mach halt mal eine Dokumentation hier.
Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Genau, deswegen. Wir schauen ja immer, dass wir in Leipzig auch ein bisschen unterwegs sind. So viele Orte haben wir nicht. Ich glaube, wo waren wir schon? Rorschachbar. Wir sind immer mal im Dr. Hops Craft Beer Bar im Leipziger Süden. Ja. Waren auch schon im Peri. Hier waren wir auch schon. Mal gucken. So ein bisschen macht es ja auch Spaß.
Dann wäre ja mal eine Empfehlung, demnächst in die Platte zu gehen. Die neue Bar in der Lützener Straße, die jetzt von der lieben Josi eröffnet wird.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, kommt jetzt. Am Samstag, 2. März, ist das der Samstag, glaube ich schon, ja. Ist Eröffnung und dann...
Ja, geil. Ja. Und in Lindenau, ne?
Ja, genau. In der Nähe vom Lindenauer Markt, 2-3 Minuten Fußweg. Also ich denke, das ist eine gute Location für alle. Sehr Leute, cool. Die in Leipzig-West wohnen.
Gucke ich auf jeden Fall mal hin. Mache ich mir gleich mal einen Termin irgendwie mit meinen Leuten, die wohnen da unten auch in der Nähe. Endersstraße ist ja dann quasi direkt ums Eck.
Ja, das stimmt.
Ja, dann kann man da auf jeden Fall mal vorbeikommen. Habe ich Bock drauf, freue mich immer, dass so ein paar Sachen hier auch inzwischen in Leipzig aufmachen. So an Bars gibt es inzwischen schon eine gute Auswahl, wo man mal hingehen kann. Wenn es jetzt nicht, es muss jetzt nicht immer der krasse Mixology-Cocktail sein, aber ich mag einfach die Barkultur, wo es so ein paar gute Drinks gibt, wo sich die Leute nicht ganz so ernst nehmen vielleicht auch.
Ja.
Gute Mucke, coole Leute.
Ja, das gibt es in Erfurt leider noch zu wenig, muss ich sagen. Also da hat man eher so dieses Spielfeld zwischen Bar mit Havanna Großbetrieb und irgendwie Cola.
Ja, aber Hemingway ist schon ganz geil.
Ja,
das also stimmt, da weiß ich eigentlich nicht mehr. Hemingway ist ja wirklich eine Legende.
Ja.
Da kann man auf jeden Fall hingehen.
Ja, Hemingway, da war ich ewig nicht mehr.
Das würde ich dir empfehlen. Extrem gute Cocktails.
Ja, wirklich. Ich habe ihm mal geschrieben. Ich habe mit ihm telefoniert. Wir haben da die Brennerei. Ja, die Brennerei war schon gegründet und sein Feedback darüber, dass in Erfurt eine Brennerei aufgemacht war, nicht so gut. Hat er gesagt, das interessiert ihn nicht so. Und da haben wir uns ein bisschen auf dem falschen Fuß, glaube ich, kennengelernt. Deshalb ist das jetzt auch kein Ort gewesen, zu dem es mich hinzieht. Ja.
Okay.
Ja, aber das kann sich ändern.
Definitiv. Ja. Definitiv. Ja, ich glaube, das kommt dann auch irgendwie mit der Zeit dann. Ne? Ich glaube, am Anfang muss man schon ein bisschen kämpfen.
Ja, es ist ja so auch, man muss schon auch anerkennen und das irgendwie akzeptieren. Gastronomie an sich ist ein unglaublich, also so empfinde ich es, ne, ist ein unglaublich langsames, sich langsam veränderndes Themenfeld. Ja. Klar hast du immer wieder einen Betreiberwechsel in der Bar, die neu aufmacht, die neuen Schwung reinbringt, aber die wenigsten Gastronomen, zumindest bei uns in unserem Umfeld, sind da super offen beziehungsweise machen schnell mal irgendeine Änderung in irgendeiner Karte und sind offen für ein neues Rezept. Ne? Also das ist schon eher total verhalten. Zumal du ja sowieso ganz viele Bars hast, wo du eh nur reinkommst, wenn du dafür bezahlst, dass du in der Karte stehst. Über irgendwelche Rückvergütung am Jahresende musst du dann 2.000 Euro hinlegen und dann sagt er, okay, ich hab dir einen Platz in der Karte verkauft. Ne? Das sind natürlich alles Dimensionen und Aktionen, ne? Die wir nicht mitgehen, ne? Die wir auch nicht können, die wir nicht wollen. Ich stelle keinen einen Schirm hin und ich kann auch keinem einen Kühlschrank bezahlen. Also und deshalb... Ja, die Gastronomie, wir haben einige gute Partner, aber es ist in der Breite, weil das Produkt natürlich auch hochwertig ist, stehst du oft eigentlich vor verschlossenen Türen und die Leute, also selbst die Bereitschaft der Leute mal an den Ort zu kommen und sich die Brennerei anzugucken, das dauert auch eine Weile. Ne? Also wenn es dann gemacht wird, sind die Leute begeistert und verstehen auch, was handwerklich dort entsteht und welche Perspektive das in den nächsten Jahren hat, ne? Also wo man hin will als Ort und auch deutschlandweit gesehen als Marke. Aber jetzt erstmal so ist das, wir sind eigentlich zufrieden mit unserem Kram und das ist günstig und gut und
Aber das kann ja auch noch gar nicht funktionieren. Ich meine, ihr seid ja trotzdem noch relativ jung, habt quasi von null angefangen. Du hast vorhin gesagt, das war quasi ein vorzeitig ausgezahltes Erbe. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, ich habe das irgendwann mal gesehen. Habt ihr nicht auch ein Crowdfunding gemacht am Anfang?
Ja, 30.000 Euro Erbe. Eigentlich wurden davon, glaube ich, nur 20 benutzt, plus ungefähr 13.000 Euro Crowdfunding. Das war das Startkapital. Ne? Also das ist enorm wenig, 35.000 Euro. Das hat natürlich nicht gereicht. Dann hatten wir eigentlich eine Bankenfinanzierung, die ist dann gescheitert, sind umgeschwenkt auf private Investoren und hatten dann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Aber das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit anderen Gründungen. Also St. Kilian, 25 Millionen, Stauning, ich war neulich dort, wie gesagt, die haben 13 Millionen plus 10 Millionen für die ersten Jahre als Produktions- und Vertriebsmittel 10 Millionen zurückgelegt, plus 13 Millionen, glaube ich.
Ich glaube, die wurden ja von Diageo übernommen, ne?
Also da sind wir auch schon wieder bei 20 Millionen plus, die du hinlegst, wenn du ein Top-End internationales Projekt aus dem Boden stammst. Ne? Aber,
ja. Aber zum Beispiel bei Stauning ist es so, die können sich da Mühe geben, wie sie wollen. Ich habe bis jetzt noch nichts probiert, was mir geschmeckt hat.
Echt? Leider also beim Tasting dort? Ja. Ich fand es irgendwie geil, aber es war vielleicht, weiß nicht.
Aber es kommt immer drauf an, glaube ich. Ich bin da immer offen, ab und zu kriegt man ja so ein paar Pröbchen auch zugeschickt, probiere da immer wieder gern. Vor allen Dingen die nordischen Brennereien machen ja auch Spaß. Die probieren ja extrem viel rum.
Ne? Und ja, Melzen auch selber. Total, total spannend, total gut. Also, ja. Wenn da sich jemals die Möglichkeiten ergeben, hätte ich auch total Bock, das zu machen. Ne? Also, ich finde das Thema Melzen generell, also ist natürlich auch eine Grauzone, ne? Aber ob du jetzt über Heidekraut und irgendwie noch Buchenrauch oder irgendwie Torf, ne? Es gibt ja viele denkbare andere Szenarien von Rauchformen, die man theoretisch da auch mit reinfeuern kann.
Ja, ja, Glenmorangie jetzt zuletzt irgendwie gemacht, die haben ja wirklich dann den Rauch mit Fichtennadeln, hast du nicht gesehen, dass dann so das schön ätherisch wird auch. Gemacht. Das Ergebnis war ganz geil, hatte ich probiert. Tale of Forest hieß das Ding.
Ah, okay.
War ganz cool. Und aber bei euch müsste es ja gar nicht so ein großes Problem sein. Ihr habt ja eine große Melzerei der Radeberger Gruppe bei euch vor der Tür.
Die ist so groß, die haben wir auch schon, haben wir mal eine richtig geile Firmenbesichtigung gemacht. Wir arbeiten auch mit denen zusammen, Erfurter Malzwerk.
Ja.
Aber das ist eine der fünf größten Melzereien in Deutschland. Die Malting Floors von denen sind gigantisch groß und wir sind aktuell nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, wir nehmen jetzt 10 Tonnen auf einmal oder so. Ne? Also das Thema Silo, Getreidesilo, das war auch ein Thema des letzten Jahres, ob wir uns es leisten können, ein Silo zu kaufen, damit wir vom Malzhandling, Dankeschön, jetzt kommen die neuen Drinks.
Danke. Perfekt.
Dankeschön.
Stimmt, Malzsilo, wenn man zu St. Kilian kommt, das Erste, was man sieht, vor der Tür, riesengroßes Malzsilo.
Ja, 20 Tonnen oder was weiß ich, oder 15 Tonnen. Ja, zwei sogar haben die da, ne?
Einmal also, pietet, einmal anpietet, genau.
Also Stauning hat auch einige, also die Heißwasservorratstanks, da gibt's, das sind alles natürlich krasse Dimensionen, aber aktuell arbeiten wir mit eine Tonne kommt, ne? Also wir holen eine Tonne auf dem Hänger im Big Bag, müssen die mit unserem Gabelstapler, Hubmaßstapler, bringen die hoch, hängen die über die Malzmühle. Jetzt haben wir eine Förderschnecke, die dann das geschrotete Malz von der Malzmühle in den Maischetank bringt. Ne?
Krass.
Also, weil vorher war es tatsächlich so, dass du hebst den Big Bag hoch, du malzt, danach musst du die Schütte unter der Mühle, also du musst dann den Gabelstapler umsatteln von Big Bag Malz auf Schütte und musst dann die wieder über den Maischetank heben, musst da wieder den Hebel aufmachen. Ne? Also scheinbar, ich realisiere das gerade selber, wir bewegen uns genau in einer Produktionsgröße, die halt nicht durchtechnisiert ist von teurer Sehrtechnik, also teurer Profitechnik und dem normalen Betrieb von vielen kleinen Brennereien, die einfach dann eine Leiter hochsteigen und den Sack reinkippen, per Hand sozusagen. Ne? Ja. Und wir machen das natürlich auch und haben das gemacht, aber es ist einfach, das ist, wenn du mehr produzieren willst, ist das einfach viel zu intensiv, wenn du sagst, eine Maischetag 250 Kilo Malz, das sind 10 Säcke und das musst du dreimal am Tag machen, also irgendwie dann 30 Säcke da die Leiter hochtragen und in die Mühle kippen, das dauert einfach extrem lange. Wenn man das ein bisschen vernetzen würde oder automatisieren würde, dass das automatisch in die Mühle reinläuft, sparst du natürlich brutal Zeit.
Glaube ich. Ich erinnere mich gerade nämlich an den, wenn du reinkommst, vorne links der kleine Raum, wo die ganzen Malzsäcke von Weiermann drin lagen.
Ja.
Und holt ihr euer Malz immer noch von Weiermann oder wo kriegt ihr das her?
Ja, auch. Aber das Basismalz kommt jetzt von den Erfurter Malzwerken und wir haben auch noch tatsächlich von Crisp Maltings torfiges Malz, auch aus Schottland noch da, einen kleinen Rest. Der geht demnächst in die Produktion. Und ja, da wird es eigentlich einen Wechsel geben. Aber geil wäre natürlich, auch aufgrund der Entwicklung der Preise und so weiter, wenn du wirklich sagst, du nimmst ein bisschen mehr, brauchst du ein Silo oder stehen jetzt da irgendwie 10 Big Bags, eine Tonne in deiner Brennerei rum, das nimmt einen Haufen Platz weg. Es ist alles, wie du es drehst und wendest, schwierig zurzeit.
Aber gibt es nicht auf den ganzen, ich komme ja selber aus Thüringen, komme ja aus der Nähe von Jena, ich kenne das noch bei uns auf dem Dorf, überall standen irgendwo scheiß Silos rum, die haben sie irgendwann weggerissen. Es gibt da bestimmt noch irgendein Kackdorf, die so ein kleines Silo rumstehen haben, wo man mal sagen kann, ey komm, ich gebe euch einen Fuffi, dann baue ich das ab.
Nein, das ist so einfach nicht. Ne? Das ist so einfach nicht.
Ja, wahrscheinlich. Kann ich mir schon vorstellen.
Du hast prinzipiell Außensilo, Innensilo in den Platzback, ist aber auch witterungsbedingt nicht so angegriffen. Außensilo hast du Kondensationsprobleme. Du brauchst eigentlich eine Zwischenwand, brauchst eine Belüftung des Silos. Wie wird das Silo befüllt? Die Malzwerke haben im Grunde eigentlich keine Fahrzeuge, die blasen können. Also das musst du auch noch bedenken. Ne? Wie kommt das Ding dann über eine Dachbefüllung von oben in das Silo rein? Mhm. Ähnlich jetzt wie bei einer Heizöllieferung oder sowas, wo ein langer Schlauch gelegt wird. Das heißt, du brauchst eigentlich nochmal extra Technik, sodass der Kipper die 10 Tonnen dann einfach abkippt und du brauchst eine extra Pumpe, die es dir da reinbringt in dein Silo. Also das sind so viele Probleme, die da drin stecken. Und das alles verknüpft mit Investitionen, die bei einem Silo und der Fördertechnik, wie kommt das Zeug dann auch aus dem Silo raus? Das ist die nächste Frage. Drinnen ist der Weg kürzer, aber draußen nimmt es weniger Platz. Also wie du es drehst und wendest, du bist sofort bei 10.000 bis 15.000 Euro.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie,
und dann musst du natürlich auch noch Malz bestellen. Also dann musst du natürlich auch sagen, okay, ich nehme jetzt 10 Tonnen. 10 Tonnen kosten mittlerweile auch 8.000 Euro. Also ich weiß nicht, was der Malzpreis zuletzt mit 900 Euro netto. Das ist einfach alles heftig. Und
verrückt.
Ja.
Ja, denkt man gar, also wie gesagt, von außen, ne, denkt man an sowas überhaupt nicht. Und es muss aber für alles ja irgendwie eine Lösung gefunden werden.
Es muss für alles eine Lösung gefunden werden und da musst du durch. Da musst du durch, ja.
Ja. Ja. Und dann muss man schon tüfteln.
Muss man tüfteln, ja.
Wo du gerade sagst, Erfurter Malzwerke, das ist witzig, dann werdet ihr wahrscheinlich ab und zu Whisky aus dem Korn machen, was mein Vater produziert.
Ach, wirklich?
Ja, die produzieren in Bucha bei Jena.
Ja.
Und beliefern die
im
Endeffekt. Genau.
Oh, das ist ja witzig.
Ja, die Gerste kommt auf jeden Fall teilweise von dort.
Geil.
Das ist auf jeden Fall ganz cool. Nee, spannend. Du sagst gerade, dass das im Endeffekt noch auf dem Plan steht, aber das sind ja schon einige Visionen, die es dann für euch noch zu erfüllen geht.
Gilt. Ja, natürlich. Also das sind die Grundlagen sind geschaffen. Die ersten Schritte sind gemacht,
auch
der erste Whisky ist gebrannt, die ersten Fässer sind voll, aber dass man wirklich jetzt in der Lage ist, handwerklich die Vision auszuleben, die man hat, da sind wir noch nicht einfach, muss man ehrlicherweise sagen, okay. Aber das kommt noch. Ne? Also es gibt andere Brennereien, Waterford zum Beispiel, ich bin auch ein großer Terroir-Fan, ich finde den Gedanken geil, auch zu wissen, wo das Malz herkommt und das auch selber melzen. Also es gibt so viele Schritte der Transparenz, die mir in dieser Branche überhaupt nicht gegeben sind, ne? Also vom Malz bis über die Fässer und so weiter und so fort, also du hast eigentlich eine Branche der Intransparenz oder eine Branche der Wannabe, ich schreibe was auf die Flasche, Sherry Finish, drei Monate Transparenz, ne? Und ja, da gibt es einfach unglaublich viel, was man machen kann, was man konsequent leben kann und ich hoffe, da kommen wir irgendwie hin, dass wir das sein können. Also das Ziel ist ja nicht, fragt man sich auch irgendwann, ne? Du willst nicht die meistproduzierendste Brennerei von Deutschland werden, du willst auch nicht die größte werden, du willst auch nicht die mit dem billigsten Whisky werden. Ne? Also es gibt viele Zielstellungen, die Produzenten haben. Und unsere ist einfach, dass wir handwerklich uns voll reinhängen wollen und dass wir einfach Bock haben, einfach ein beliebtes, ehrliches, anständiges Produkt zu machen. Ne? So wie das vielleicht Kilhoman macht, so wie das vielleicht andere Brennereien machen. Ja. Und das ist auch nicht das Ziel, dass ich sage, es ist der maximale Gewinn und ich sage jetzt, die Flasche wird 70 Euro kosten oder irgendwas. Das ist letztendlich alles egal, beziehungsweise wird sich irgendwann in der Zukunft zeigen.
Ja.
Und auch wie lange es noch dauert, bis Whisky abgefüllt wird, ne? Das sind alles offene Fragen und das kommt dann auch. Ja.
Der Spirit, den ihr jetzt habt, der ist so zwei Jahre, zweieinhalb?
März 2022. Also
stimmt,
ja, ein Jahr und 11 Monate. Ja.
Warte mal, ich war doch irgendwann, war ich denn bei dir? Das ist doch schon zwei Jahre her.
War das 22?
21, da hast du mir den ersten.
Ja, das war vielleicht dann Gin oder so, ich weiß nicht.
Das war New Make Whisky, hast du damals gesagt, zumindest.
Ah ja, okay.
Das war einfach nur
ein Rohdestillat. Man muss sagen, in der absoluten Frühphase hatten wir gemeischt im Tausender-Prinzip, 1000 Liter Maische, das dann durchgegoren, destilliert. Da hast du natürlich dann 100 Liter New Make Whisky. Das ist ein halbes Fass. Also wir haben auch Fässer, die sind nominell dann erst durch mehrere Produktionszyklen befüllt worden. Ja. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, ich befülle jetzt das fast dreimal und das erste zählt, sondern es gibt ja schon dann irgendwie auch Regeln dafür.
Ja.
Und manche Fässer haben sich einfach über die Zeit auch befüllt. Vielleicht erklärt das das.
Ich suche gerade
nach den Fotos.
Die Fotos auf Instagram. Und zwar war das damals allererster Feinbrand Nikolai und Sohn New Make 63,5 am 25. April 22.
22, sage ich doch. Ja, das sind jetzt nächste Woche. Ja, in einem Monat sind es 2 Jahre.
2 Jahre dann, ne? Krass. Ja, hier, hab ich gerade gesehen.
Geil.
Ja.
Ja.
Memories.
Fett.
22. April 22. Ja, krass. Plant ihr dann, wie wollt ihr das machen? Das gibt ja so verschiedene Ansätze. Ich kenne das von vielen Brennereien, die feiern extrem ihren ersten Dreijährigen. Die dürfen legal das Zeug Whisky nennen. Und es gibt die verschweigen das im Endeffekt und sagen, naja, wenn der Whisky fertig ist, bringen wir den raus. Und ich erinnere mich an, was war das? Daft Mill. Mhm. Die haben halt nach 12 Jahren oder 11 Jahren ihren ersten Whisky rausgebracht. Da muss man natürlich, Butter bei die Fische, Kohle für haben, das durchzuziehen. Auf der anderen Seite finde ich es total spannend, sobald das Zeug Whisky genannt werden kann, dann den Weg mitzuverfolgen, als Genießer.
Ich sehe es ein bisschen, klar, jetzt Daft Mill oder andere Brennereien, das ist eine Frage des Kapitals und letztendlich ist es das auch, also es ist eine Frage der Philosophie, aber es ist auch eine Frage des finanziellen Drucks, den man irgendwie spürt nach so und so vielen Jahren.
Ja.
Aber meine Vision wäre eher, dass man, sage ich mal, das Prinzip eines gelagerten Gerstenbrandes geht, ne? Dass man jetzt auch vielleicht im nächsten Jahr, in den nächsten 2 Jahren eine bestimmte Serie definiert. Ich finde das auch schön, dass man weiß, auch kundentransparent, wo es hingeht, dass man sagt, es wird jetzt bis zum Zeitpunkt X, das ist dann vielleicht ein 5-Jähriger, 6-Jähriger, keine Ahnung, also hoffentlich hat man die Zeit, dort länger lagern zu lassen. Auf dem Weg dahin gibt es eine Serie von 3 Releases mit kleiner Auflage, die mal schon Vorstudien zeigen, also wo man sagt, okay, 18 Monate Portweinreifung, Vollreifung seit Tag 1, davon wird jetzt ein Fass aufgemacht. Wir haben die Möglichkeit, das zu begutachten, ne? Und dann 2, 3 andere Sachen. Und dafür diesen Tag nach 3 Jahren, den würde ich eigentlich, also ich, mich überzeugt das nicht so ganz. Aber kann natürlich sein, dass wenn es, ach, eigentlich hängt es auch davon ab, letztendlich hängt es auch davon ab, wie man als Marke wahrgenommen wird, wo wir mit unserer Handwerks- und Öffentlichkeitsarbeit, wo wir da stehen, würde ich sagen. Weil es ist für mich dann auch irgendwie vergeben. Also so wie wir jetzt da stehen, sind wir, denke ich, total unbekannt. Ne? Also es ist, ich weiß nicht, ob wir uns schon einen großen Namen gemacht haben, im Bereich Whisky wahrscheinlich noch gar nicht. Es gibt extrem viel zu sehen.
Na, also, spätestens heute.
Spätestens heute, ja. Aber wer auf jeden Fall mal vorbeischauen möchte auf der Internetseite oder auch auf Instagram, da wird tatsächlich sehr authentisch und sehr direkt was aus der Produktion und aus unserem Leben gezeigt.
Ja, ne? Definitiv.
Also viele Brennereien zeigen ihre Flaschen ganzen Tag hoch und runter, weil einfach die Story auserzählt ist oder weil es nie eine Story zu erzählen gab. Ne? Das ist bei uns anders. Wie gesagt, wir schweißen dort viel selber und verrohren. Aber ja, wenn die Aufmerksamkeit nicht da ist, wäre es ja auch dumm zu sagen, okay, jetzt nach 3 Jahren bringe ich meinen ersten Release raus mit irgendwie 500 Flaschen und kein Mensch kriegt das mit. Also,
ich glaube, das ist also das ist unterschiedlich. Was ich total romantisch und irgendwie sehr charmant fand, war es, wie das Kilcarran gemacht haben. Also es ist eine alte Brennerei, die in Campleton in Schottland sitzt, wurde dann irgendwann wieder eröffnet und die haben nach 3 Jahren irgendwann eine Serie rausgebracht, die hieß Work in Progress, bis die ihren ersten 12-Jährigen hatten und die haben dann tatsächlich 9 Jahre lang jedes Jahr eine Abfüllung rausgebracht, die hieß dann Work in Progress 1, 2, bis dann halt 9 war, glaube ich, dann die letzte, bis der erste 12-Jährige da war. Ja. Und auf dem Weg konntest du dann mitverfolgen, wie sich das Zeug entwickelt hat. Und wie du auch gerade gesagt hast, wir machen dieses Jahr mal so ein Fass auf, nächstes Mal, wir haben vielleicht mal so ein Fass, war das dann immer so, dass das mal Sherry war, dann war das vielleicht mal Rum, dann war das mal Port, je nachdem, mal reines Bourbon-Fass. Ja. Dann gab es auch mal 1 Jahr 2 verschiedene oder so. Aber man konnte im Endeffekt miterleben, wie entwickelt sich die Brennerei, wie entwickelt sich der Whisky nach dieser Zeit?
Aber waren die dann auch in der Alterung immer älter? Oder ging es eigentlich dann tatsächlich vor und zurück und dies, das? Also
die sind relativ groß
Ja.
und die haben tatsächlich, glaube ich, immer aus dem ersten Jahr mit dann dem entsprechenden Alter, dann ein Jahr, zwei Jahre, drei, also bis dann, dann der erste Zwölfjährige am Start war. Ja. Das haben die wirklich so gemacht, aber ist nicht, die Masse war klein, es gab nicht so viel davon, aber an sich ist das ja eine wirklich große Brennerei, aber man muss denen auch zugute halten, dass die produzieren, glaube ich, für, weiß ich nicht, drei Monate im Jahr, wenn überhaupt.
Ja, ja.
Ansonsten ist die Brennerei zu. Kommt immer aus einer anderen Brennerei von Springbank, die Staff kommt dann rüber, produziert dort. Zumindest war es lange so, weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Und dann lief die Brennerei mal für den Monat, mal für zwei, jetzt inzwischen glaube ich drei Monate oder so. Aber diese Vorstellungen könnte ich mir auch bei euch zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, dass man sagt, so Stück für Stück, und man kann das so auf dem Weg im Endeffekt mit
auf
begleiten.
Auf jeden Fall, also so Ideen reifen ja auch mit einem Namen, so Work in Progress ist eigentlich eine schöne Bezeichnung, oder gibt der Sache einen schönen Körper, irgendwie so eine schöne...
Genau, jeder weiß, dass das noch nicht Antlitz, das finale Produkt ist,
ne?
Und aber man kann sich vielleicht dann irgendwann vorstellen, wo soll die Reise hingehen.
Ja.
Finde ich irgendwie ganz charmant, dass so das so zu machen.
Ja, finde ich gut. Also wird, denke ich, kommen, und zum Glück haben wir ja noch ein bisschen Zeit, um dahin zu kommen, weil man wirklich sagen muss, dass die verfügbare Energie, die eigentlich letztendlich für Marketing-Themen und Vertrieb da ist, die ist einfach letztendlich auch gering. Ne? Muss man ehrlicherweise sagen, dass man sich da in einem deutschlandweiten Kontext mit allen Plattformen und Instagram und LinkedIn und du hast Vertriebsstrukturen, du hast Gastronomie, also es ist nicht leicht, sich da in der kleinen Zeit, die mir zur Verfügung steht, darauf zu konzentrieren, jetzt sowas konsequent durchzuziehen. Ne? Also das ist auch eine Frage der Teamstärke, und da muss man sagen, dass natürlich andere Brennereien wie Kilgarran mit von Anfang an im internationalen Vertrieb dahinter natürlich andere Voraussetzungen haben. Ne?
Das ist ja unbestritten. Ja, ja. Das kann ja gar nicht anders funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Das erfordert, glaube ich, viel Manpower dann in dem Fall einfach, auch eurerseits. Ne? Du kannst ja nicht überall sein. Das geht so punktuell irgendwie.
Absolut.
Man hat vielleicht bestehende Kontakte.
Naja. Ja.
Aber ich glaube auch, dass das einfach mit der Zeit dann
definitiv wachsen
wird.
Ich meine, ich mag diese Vergleiche, und ich sage das immer nur wieder, weil ich glaube, so viele Whisky-Fans und Leute, die Whisky trinken und sammeln, die sind sich dieser Lebenswirklichkeit einer deutschen Brennerei überhaupt gar nicht so bewusst, ne? Weil immer diese schottischen Beispiele genannt werden, ne? Und die, also der Alltag einer kleinen bis mittleren deutschen Brennerei, der ist einfach am Ende ganz anderer, und man hat gar nicht die geistigen Kapazitäten, sich da so reinzuhängen, was nicht heißt, dass man nicht die Visionen hat, ne? Also den Vorwurf möchte ich mir nicht machen lassen irgendwie, dass man sagt, okay, die wissen nicht, wohin sie mit ihrem Whisky und mit ihrer Brennerei sich mal auch geschmacklich entwickeln wollen, ne? Aber es gibt viele gute Ratschläge, aber die Umsetzung, die ist echt hart am Ende.
Das glaube ich total. Ja. Und es ist ja auch schwer zu vergleichen. Und dann kommen wir im Endeffekt zu der Frage, die ich ja vorhin so ein bisschen zurückgestellt habe. Was macht denn deutschen Whisky für dich aus?
Boah, also man muss eigentlich sagen, wenn man die verschiedenen Whisky-Traditionen betrachtet, sagen wir mal Japan, Kanada, USA, du hast natürlich klimatische Faktoren, du hast brenntechnisch traditionelle Faktoren, du hast die Japaner, die einfach sehr sehr gut kopiert haben, auch vom ganzen, von der geistigen Haltung her, einfach das schottische Prinzip einfach perfektioniert haben. Du hast in Texas unglaubliche Temperaturen. Du hast eigentlich in den meisten Fällen, würde ich mal sagen, eine homogenere Whisky-Kultur als in Deutschland. Und dann ist es vielleicht auch ein Schluss zu sagen, dass die Charakteristik des deutschen Whiskys auch ein bisschen in der Diversität liegt. Ne?
Total.
Dass das total viele individuelle Einzelkämpfer, kleine Teams, kleine Player sind, von denen manche Whisky als Hauptsache machen, manche haben Whisky als ein Produkt von vielen in ihrem Portfolio und machen wenige Liter. Also ich denke, da muss sich noch viel herauskristallisieren. Und die große Stärke ist letztendlich einfach die Diversität, würde ich sagen. Und das muss man annehmen und muss sagen, da stecken noch total viele Charaktere dahinter, die das wirklich machen, wo nicht alles von irgendwelchen Brand Ambassadors gesteuert wird, sondern wo es einfach wirklich kleine Familienbetriebe sind, ja. Ja.
Das Gefühl habe ich auch, dass gerade die Unterschiede zwischen den Brennereien das wirklich ausmachen, weil man kann, also ich habe ganz oft, wenn ich deutschen Whisky probiere, schon ein Gefühl, ja, okay, das ist deutscher Whisky, ich weiß nicht, was es genau ist, wahrscheinlich ist es die Reinheit ganz oft, aber trotzdem sind die Destillate alle absolut eigenständig.
Ja. Ja.
Und es gibt ja aber auch einfach unfassbar viele deutsche Whiskybrenner.
Ja, und es macht auch Sinn natürlich, weil du dich gegen einen so homogenen, traditionell gewachsenen Markt wie Schottland mit hunderten Lagerhäusern, ne, also dass die Produkte sind ja auch eigentlich sowas von geblendet, sage ich mal. Ne? Da sind so viele Fässer, die in einen Batch kommen. Ja, also wie individuell ist dieser Geschmack eigentlich noch? Und du hast in Deutschland eigentlich eine viel, viel kleinere Produktion. Das ist wirklich letztendlich, das ist Tischlerhandwerk, das sind Meisterstücke gegen IKEA letztendlich. Ne?
Ja.
Also vom handwerklichen Aufwand, der da drin steckt. Und du hast vielleicht hier die Möglichkeit, reinere Destillate zu erzeugen. Hier wird auch viel sauberer abgetrennt, Vor- und Nachlauf. Also ich habe schon so oft gehört von den Schotten, dass die das dann letztendlich gar nicht machen. Also Vorläufe werden da überhaupt nicht rausgetrennt, weil das denen scheißegal ist. Nach 10 Jahren sind die Methanole sowieso verflogen. Also die nehmen einfach alles mit bei gewissen Brennereien. Also, und das kombinierst du natürlich mit kleineren Fässern, mit, sage ich mal, schwankenderen Temperaturen, mit individuelleren Fässern, ne, dass du Vollreifung hast und das gesamte Spektrum, ne, dass jeder Ausschlag der kulinarischen, der geschmacklichen Möglichkeiten, der ist einfach enorm groß und jeder hat natürlich Lust, da auch eine Spitze der Möglichkeit zu zeigen.
Ja.
Aber keiner hat vielleicht noch so wirklich die Breite und die Geduld, ein homogenes Produkt vorzustellen. Und da werden wir uns, denke ich, in den nächsten 10 Jahren hinentwickeln. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich sehen, dass es auf Whisky spezialisierte Brennereien gibt, die sich eher diesem Thema verschreiben. Und dass es andere gibt, die einfach als Brennerei wahrgenommen werden mit vielen Produkten, mit anderen Produkten, mit Obstprodukten. Und da muss man einfach unterscheiden.
Ja, was ja auch nicht schlecht ist.
Nein.
Ich finde es total schön, eigentlich zu wissen, okay, in Deutschland wächst halt auch viel Obst, vor allen Dingen Voralpenland etc., dass da genau Obstler gebrannt wird. Ne? Und also diese lokalen Produkte sollen auch bleiben, unbedingt, und sollen auch verbessert werden. Und das ist absolut wichtig. Auf der anderen Seite, ich denke manchmal beim deutschen Whisky, dass uns dieses präzise, saubere Arbeiten eigentlich auf die Füße fällt. Das ist genau das, die Schotten, ne? Dreckige Nachlaufabtrennung, geil, da kommt übelst viel Geschmack raus, macht ein bisschen Kopfschmerzen, scheiß drauf.
Ist klar.
Schmeckt halt aber da.
Die würzigen Noten sind absolut im Nachlauf, ja.
Ne? Da hängt ja extrem viel Geschmack drin und das Gleiche, irgendjemand hat mal erzählt, so die ganzen geilen Artbacks, die es in den 70er Jahren gab, das sind alles Sachen, die um die Weihnachtszeit produziert wurden, wo die halt einfach gesagt haben, ja scheiß drauf, wir machen jetzt Weihnachtsferien, da stand das Zeug halt mal 2 Wochen rum und wurde dann erst destilliert, ne?
Ja.
Und dadurch sind halt dann die geilen Ester entstanden und dass auch damals im Endeffekt die ganzen Rohrleitungen natürlich nicht mit Dampf gereinigt wurden.
Ja.
Also warum auch?
Absolut.
Es wurde durchgefeuert, stehen gelassen und dann wurde das nächste Mal wahrscheinlich direkt wieder benutzt. Dieses saubere Arbeiten kann wahrscheinlich ganz oft auch manchmal zum Gegenteil führen. Und da bin ich manchmal bei den Deutschen dann so, denke ich mir, naja, lass doch mal 5 gerade sein.
Ja, ja.
Entspann euch mal.
Ja.
Wird schon.
Wird schon, denke ich auch.
Ja.
Und mit den Jahren, mit dem wachsenden Stock kannst du natürlich dann auch Sachen ausprobieren und sagen, okay, ich greife auf ein großes Portfolio zurück. Das ist ein bisschen, das erinnert mich ein bisschen an einen guten Handwerksbäcker.
Genau.
Der macht seinen Ofen auch nicht jeden Tag sauber, weil nämlich die gute Brotkruste und das gute Brötchen auch durch, sage ich mal, die Patina des Ofens entsteht.
Genau.
Das ist genau das Thema.
Ja. Das ist wie das Bialetti-Herdkännchen.
Ja. Das ist es. Da muss auch außen schon so eine leichte Kruste drin sein.
Auf jeden. Das darfst du auf jeden Fall nicht zu oft sauber machen, dann wird es ungeil. Und wenn das irgendjemand mal mit Fit befüllt, dann kriegst du eigentlich einen zu viel bei dem Ding. Ja. Und so ähnlich ist glaube ich, auch, weil das entsteht ja auch wie so ein, ich nenne das jetzt nicht Darm, aber wie so ein Mikrobiom, was dann auch natürlich Bakterien, Stämme und so weiter, Kulturen hat. Kann ich mir schon vorstellen, dass das
auf jeden Fall
irgendwie vorteilhaft ist dann, ne, für die Produktion wahrscheinlich. Insofern Können die Deutschen vielleicht ruhig mal ein bisschen dreckiger produzieren, aber dann kriegen sie vielleicht wahrscheinlich... Wie ist das? Werdet ihr überprüft vom, wie nennt man das, Gesundheitsamt, Lebensmittelamt, irgend sowas?
Na, du hast das Nahrungsmittelüberwachungsamt, du hast das Veterinäramt.
Ja, ich hab doch gehabt, das Veterinäramt ist doch für Tiere.
Nee, ich glaube, die sind auch irgendwie für andere Sachen zuständig.
Keine Ahnung. Ich dachte, mit den Lehrern, das
irgendwie ist irgendwie... Irgendwann mal Kontakt. Nee, aber okay. Man muss schon sagen, dass die Kontrolldichte da nicht so hoch ist. Und also es kommt jetzt auch keiner und kontrolliert, ob du jetzt eine Zitronensäurereinigung zwischen Gin und Whisky gemacht hast. Ne? Das obliegt natürlich dir.
Ja.
Und muss man sagen, hat man schon relativ freie Hand. Auch das Verhältnis mit dem Zoll ist mittlerweile ein sehr, sehr gutes. Und klar, wenn du natürlich eine, sage ich mal, sehr professionelle, technisch schon sehr stark entwickelte Brennerei bist, mit Personal und auch wo jetzt, ne, wo das Individuelle ein bisschen zurückgeht, wo du halt auch Schichtsysteme hast und so weiter, da ist es natürlich, klar musst du dann Reinigungszyklen noch ganz anders einführen und musst einfach, um die Arbeitsroutine zu gewährleisten, hast du ganz andere Schritte und ganz andere Rhythmen, die natürlich vielleicht dazu führen, dass du viel, viel häufiger reinigst oder viel, viel eher irgendwas machst, was vielleicht gar nicht so geil ist für den Brand.
Ja. Du hast vorhin gesagt, dass ihr teilweise auch noch ein bisschen schottisches Malz rumliegen habt, was auch peated ist.
Ja.
Wie macht sich das bemerkbar, wenn ihr, also ihr verwendet das wahrscheinlich auch ab und zu?
Ja.
Für mal ein Batch irgendwie oder ein Fass und merkt man das dann danach im nächsten Durchlauf, dass da noch was überbleibt oder
eigentlich
ist es dann
nicht
so sauber, dass da...
Nee. Würde ich nicht sagen, gerade weil wir ja den Rohbrand und den Feinbrand getrennt machen. Also das ist dieses schottische Prinzip. Du machst den Rohbrand der Maische, du kommst hoch auf deine 33-35%, dann gehst du in den Feinbrand rein. Also da würdest du spätestens leichte Sachen rauswaschen. Beim Feinbrand gehst du ja noch ein bisschen runter. Also der Rohbrand geht nicht mit 35% in die Anlage, der kommt runter auf 27% ungefähr. Also du setzt da noch ein bisschen schönes Wasser zu. Und meines Erachtens verliert sich das. Und dann hast du ja auch nochmal die Möglichkeiten, ne? Also auch gerade beim Destillieren sagst du jetzt, ich mache einfach mal eine Runde mit 100% Torfmalz und verschneide dann den fertigen U-Make-Whisky mit einem anderen. Oder sage ich, ich möchte jetzt wissen, wie eine Maische aus 50% getorften Malz und 50% Münchner Malz schmeckt. Ne? Mhm. Also das ist ja auch eigentlich ein Thema für sich, dass man da rumexperimentieren kann.
Ja. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal gehört, in Schottland ist ja auch so irgendwie, dass quasi, es gibt nur eine Art Torfmalz und es wird dann immer verschnitten mit diesem nichtrauchigen Malz, je nachdem wie die Anteile sind, wie man Bock drauf hat, wie hoch das gepietet sein soll.
Ja, es gibt schon bei Crisp, kannst du schon, du kannst Soft, Medium und Heavily Peat, also da gibt es schon drei verschiedene auch PPM-Werte an Torfigkeit, die du bestellen kannst, aber du kannst natürlich jetzt nicht so eine Octomore Torfigkeit, die kannst du nicht bestellen, leider. Da muss man schon selber melzen.
Ja, ihr habt euch für wahrscheinlich aktiv für schottisches Malz entschieden, weil Weiermann macht ja nur Speck.
Ja, nein, es gibt jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht, aber Weiermann macht nichts Rauchiges, also nichts Torfig-Rauchiges.
Genau, die machen ja nur dieses Buchenholzrauch,
richtig,
was halt wie
genau,
Speck
ist halt, das ist halt irgendwie komisch, beziehungsweise auch die Whiskys, die ich davon kenne,
warst du mal,
schmecken nicht so gut, ja.
In Freiburg?
Nee, war ich noch nie, nee.
Hier ist alle uns tot.
Ach so, ja, da war ich schon mal. Ja.
Schloss Neuenburg, die haben noch diese Edelbrennerei oben drauf.
Ja, okay, nee, die kenne ich nicht.
Mit dem musst du dich austauschen.
Ja.
Auf jeden Fall, der macht auch Whisky. Und der bezieht ein bisschen Rauchmalz aus Belgien.
Ah, okay.
Weil die dort auch Torfvorkommen haben und die machen belgisches Rauchmalz.
Ah,
und
okay.
Der ist nicht nur Brenner, der ist auch Winzer. Und der macht was ziemlich Geiles. Der macht selber aus Spätburgundertrauben Portwein. Aus Freiburg. Und nimmt dann die Fässer für seinen Whisky.
Ja, ja, okay.
Und das war für mich einer der besten deutschen Whiskys auch, die ich je getrunken habe. Weil einfach dieses Fass in Verbindung mit diesem geilen Torfmalz, das hat richtig gut gepasst. Der macht das schon ein paar Jahre, das war auch schon 4 Jahre oder 5 Jahre altes Zeug. Hat aber super, super gut geschmeckt.
Das klingt gut, ja.
Ist ja ums Eck für dich.
Ja, ja, musst mir mal den Kontakt geben auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, kann ich gerne machen. Das, wie gesagt, der hat ganz wenig Fässer da rumliegen irgendwie.
Ja.
Das ist nicht so viel, ist auch klein. So ein paar Special-Sachen irgendwie mal aus Ungarn, so ein Tokaja-Fass importiert und solche Sachen.
Ja, ja.
Was dann auch Spaß macht.
Ah, das ist ja auch ein Dessertwein, ne? Das ist,
genau.
Ja.
Das sind ja, waren ja auch lange Zeit irgendwie wirklich sehr, sehr beliebte Weine, diese Tokaja, aber sehr, sehr schwierig zu bekommen, wenn man dann fast will. Meinte, er wurde da vom Hof gejagt und solche Sachen.
Echt? Musste
dann irgendwie sich ausweisen, dass er das ist.
Und er hat es versucht, wurde. Das ist gut.
Nee, er war angemeldet, weil er einen Kontakt hatte, wurde trotzdem vom Hof gejagt, musste sich dann ausweisen und solche Sachen. Also total spannend. In der Zeit, das fahr da auf jeden Fall mal hin. Ich glaube, da ist so ein Austausch, ist da, glaube ich, wichtig. Seid ihr schon im Verband der Deutschen Whiskybrenner?
Nee, sind wir nicht aktuell, nee. Gab immer mal die Überlegung, ob man das jetzt demnächst macht, aber ja, kommt sicherlich, ja.
Macht das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist
auch. Ich weiß auch, dass die Gemeinschaft, es ist eigentlich auch eine schöne romantische Geschichte, dass die gemeinschaftlich Fässer kaufen, zum Beispiel aus den USA, ne? Also,
genau.
Und dann dadurch auch akzeptablere Preise erzielen. Ich meine, bloß weil du jetzt das gleiche Fass benutzt wie die Brennerei in irgendeinem anderen Bundesland, heißt noch nicht, dass das gleiche Destillat wird. Ne? Aber
genau. Klar,
du hast natürlich als kleinere Brennerei nicht die Chance, einfach einen Container irgendwo aus Kentucky zu bestellen mit 200 Fässern drin.
Und da sind aber viele kleine, das ist ja fast schon wie so ein Genossenschaftsgedanke bei denen.
Ja.
Und ich glaube auch, was da wichtig ist, einfach, und ist dieser Austausch, dieses Netzwerken, dass viele Leute, die das Gleiche machen, sich ab und zu mal treffen, auf Messen treffen, irgendwo vielleicht eine Jahresmeeting oder sowas haben und dann wird da einfach rumgenördet.
Naja, klar. Ja, so ist es. Ist
doch super. Und dann kann man sich selber viel mitnehmen, kann vielleicht anderen irgendwie Inspiration bieten. Das ist doch total cool. Ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, da ich persönlich glaube, würde da total drin aufgehen an deiner Stelle. So, dann andere Leute, die das Gleiche machen und sich dann austauschen, ist doch geil.
Ja, es ist gut.
Das macht doch total viel Spaß, so
.
In der Richtung. Ich kriege das nur immer mit. Ich habe ja diese Zeitung Whiskybotschafter abonniert. Da steht immer so zwei Seiten zum Verband Deutscher Whiskybrenner mit drin.
Ja.
Ist immer ganz interessant, finde ich irgendwie ganz witzig. Deswegen.
Ja, es gibt auch die Zeitung Kleinbrenner. Die gibt es auch, die ist auch nicht schlecht. Ja. Die haben auch viele Fachbeiträge. Also,
aber seid ihr noch Kleinbrenner?
Ich schon sagen, ja.
Ich habe zu Hause so ein Buch, da steht hier der Hobby-Whiskybrenner.
Ja, gut, aber vielleicht sind wir theoretisch kein Kleinbrenner, wir können noch mehr brennen, aber keine Ahnung. Also, ich glaube, mal ausgerechnet wäre das irgendwie, ich glaube, 16.000 Liter Feinbrandmöglichkeit im Jahr mit der Brennblase, sage ich mal, die wir haben. Also, das ist dann vielleicht nicht mehr Kleinbrenner, aber wie gesagt, das machen wir aktuell ja gar nicht. Ne?
Ja.
Aber da wollen wir hin. Und aber ja, Whiskyverband, willkommen.
Ja.
Also steht auch auf der Liste.
Ja, ja. Was ist denn das, um vielleicht so langsam, nicht Ende zu finden, aber so langsam den Bogen zu spannen, was ist denn das Nächste für euch, was ansteht? Was kommt denn so in den nächsten, weiß ich nicht, 1 bis 3 Monaten?
Da kommt tatsächlich jetzt brutal Maischen, gern, Gabelstapler fahren, schroten, am Mahlgrad schrauben, obwohl das eigentlich das gar nicht so der Fall ist, weil der steht fest. Aber ja, also eigentlich dieses, ne? So das, was man im Kleinen, sage ich mal, gemacht hat, dass man das überträgt auf eine Regelmäßigkeit, auf einen Wochenrhythmus, auf einen in sich einandergreifenden Rhythmus.
Mhm.
Dass du wirklich mal in eine konstante Produktion kommst. Und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Heißwasserrückgewinnung, also wo wir aktuell, wenn du jetzt sagst, du produzierst mal in einer Phase für eine Woche und dann wieder 2 Wochen nicht und dann machst du den nächsten Test, dann ist wieder Veranstaltung, dies, das. Also wo man energietechnisch so viel sparen kann, wo man auch durch die Wiederholung, die Routine, du brauchst das, wie laufen die Pumpen, wie fühlt sich das an, wie hört sich das an, wie beschlägt, sage ich mal, das Glas in der Vorlage der Brennerei und diese ganzen Sachen, wie viel Prozente laufen raus. Also das sind absolut die nächsten Schritte, dass wir da
so eine Kontinuität reinbekommen.
Ja.
Verstehe ich.
Ja.
Spannend.
Ja. Also ich hoffe, dass du mir in, sag ich mal, keine Ahnung, also eigentlich ab in 2 Wochen, dass du mir eigentlich für die nächsten Monate immer eine SMS schreiben kannst und ich dann sage, ich kann gerade nicht, weil ich in der Produktion stehe.
Machen wir.
Und das auch 22 Uhr,
das
wäre mein Ziel,
Okay, ich drücke die Daumen, ich hoffe, das wird so. Ich denke dran, dir eine Nachricht zu schreiben.
Mach das.
Zeigen
wir dann beim nächsten Mal.
Das wird sehr cool. Für euch da draußen, die ihr noch zuhört, schaut auf jeden Fall vorbei auf nikolaiundsohn.de. auf der Instagram-Seite. Wie gesagt, da könnt ihr einfach mal auch miterleben, wie so eine Brennerei wächst. Das hat man ganz selten, dass man sowas wirklich mal, es wird wirklich immer mal wieder was gepostet, wo man wirklich einfach dabei ist, wie was funktioniert, was es für Neuerungen gibt, wie Leo auf dem Feld steht für ein Likör, Kräuter sammelt, was ich total spannend fand irgendwie. Und seid einfach, wie gesagt, dabei. Und wenn ihr Bock habt, fahrt vielleicht auch einfach mal nach Erfurt. Das ist eine wunderschöne Stadt. Schaut mal am Zughafen vorbei, gar nicht so weit weg vom Zentrum.
Ja.
Kulturelles Zentrum irgendwie auch, aber
auch, ne? Erfurt als Ausflugsstadt für ein Wochenende. Also
definitiv.
Jeglichen
für mich
Alters,
als Jenenser schwierig.
Immer gut.
Ja, ich muss mich immer überwinden. Ja. Aber ich bin zum Beispiel jetzt am Wochenende da, findet wieder die Tarona-Messe statt. Also wenn ihr das hört, dann war das schon letzte Woche.
Hier ist am Wochenende.
Ja klar, Freitag bis Sonntag.
Okay, dann muss ich den Vater hinschicken. Ich bin Samstag, ich bin nicht da.
Ja, vielleicht kommst du ja Freitag vorbei. Mal gucken. Ich bin Freitag irgendwie ab 16 Uhr oder so da.
Ah ja, okay.
Ja, also wenn ihr das hört, ist das schon drei Wochen her, weil die Folge kommt ein bisschen mit Versatz.
Okay.
Wir nehmen immer so ein bisschen zeitiger auf aktuell. Und ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, fahrt mal nach Erfurt. Ist ja innerhalb Deutschlands so ziemlich in der Mitte. Und schaut einfach vorbei bei Nikolai und Sohn.
Ja, macht das gerne. Also ich wollte nochmal zu dem Online-Berichterstattung sagen. Ne? Also mein eigenes Gefühl, es wirkt, also ne, wir haben das in den letzten Monaten nicht so konsequent umsetzen können, aber es gibt natürlich da sehr viel guten Content aus der Gründungszeit, aber das steht jetzt wieder auf dem Programm, ne?
Ja.
Dass du live dabei bist, wie man zum ersten Mal einmeischt, wie man diese Serie startet, wie man einen Tank weiterentwickelt, wie auch Dinge scheitern, ne? Also die eigentlich die Story so, wie sie ist und nicht die unausgezählte, schon erzählte Story, wo keine mehr ist, sozusagen. Das ist schon so das, was man auch die nächsten Monate sehen wird. Und da kann ich nur sagen, ja, wäre geil, wenn ihr zuschaut.
Geht auf jeden Fall vorbei. Das wäre, wie gesagt, ausgezeichnet. Und wie gesagt, Instagram, Social Media. Die Jungs sind schon aktiv, muss ich schon sagen.
Nein, sind wir nicht. Nee.
Aber, naja, also Bildsprache und so weiter teilweise. Gebt euch da schon Mühe.
Ja.
Das soll ein Kompliment sein. Nehme ich an. Lieber Leo, danke schön, dass du da warst.
Danke, Tim.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gut, ja.
Wir werden das auf jeden Fall weiter im Auge behalten und das auf jeden Fall wiederholen.
Ja, das wäre gut, ja.
Weil wir müssen auch die Entwicklung hier so ein bisschen verfolgen.
Ja.
Insofern, spätestens in 2 Jahren sitzen wir wahrscheinlich nicht hier, sondern bei euch dann in der Brennerei.
Wäre auch gut. Ja, wär auch gut.
Dass wir das auf jeden Fall hinkriegen, das machen wir.
Hammer. Freu mich.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir für die Einladung.
Euch da draußen, guten Start in die Woche, schönen Restsonntag oder wie gesagt, wenn ihr auf Arbeit sitzt, schönen Restarbeitstag und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.